Die Botschaft Einfluss wurde gepredigt am 12.01.1963 in Phoenix, Arizona, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Guten Morgen. Es ist sehr schön, heute Morgen hier zu sein und diesen schönen Bericht darüber zu hören, wie das Werk des Herrn wächst. Deswegen sind wir hier. Wir freuen uns immer, wenn wir hören, dass das Werk des Herrn wächst. Und als ich heute Morgen aufstand, dachte ich, ich hätte euch etwas angetan. Ich habe das Wetter aus Indiana mitgebracht, um euch zu besuchen. Ich habe zum ersten Mal Eis in Phoenix gesehen, außerhalb des Eishauses, wisst ihr? Aber das war heute Morgen auf der Straße. Eis! Meine Frau stand auf und fragte, ist das Phoenix? Ich sagte, ich glaube schon. Ich sagte, ich dachte nicht, dass wir gestern Abend falsch reingekommen sind. Aber es war schon überraschend, in Phoenix Eis zu sehen. Nun, sagte ich, wenn du dich nur genug aufraffen kannst, um zum Frühstück zu kommen, wird das Eis dort drüben schmelzen, denn die Gegenwart des Herrn schmilzt immer alle Kälte weg. Ich bin so froh, heute Morgen mit Bruder und Schwester Williams, Bruder Rose und allen Mitarbeitern hier zu sein. Und ich bin so froh, wieder im Ramada zu sein. Dieser Ort hat etwas Besonderes an sich. Wenn ich es auf meinen Reisen sehe, denke ich an die Treffen, die ich hier im Ramada erlebt habe. Und jetzt sind wir hier, um eine Reihe von Treffen mit unseren Brüdern im Tal zu beginnen, bevor die Geschäftsleute zusammenkommen. Und wie viele Prediger sind heute Morgen hier? Lasst uns eure Hände sehen. Überall. Oh, das ist... Nun, wir sind im Geschäft. Wir lassen sie trotzdem wissen, dass wir auch im Geschäft sind. Dem größten Geschäft der Welt. Nämlich Seelen zu retten. Und wir Prediger freuen uns, dass wir heute Morgen mit diesem Team von christlichen Laien zusammenarbeiten können, um Seelen für das Reich Gottes zu retten. Wir sind so dankbar für diesen Einsatz. Neulich hörte ich eine Radiosendung, als ich mit dem Auto unterwegs war, und da sagte ein Anwalt eine Bemerkung, die ich ganz hervorragend fand. Er sagte, wie kann es sein, dass wir heute, wo wir wissen, dass wir vor der Endzeit stehen, sagte er, dass Laien und Prediger sich zufrieden zurücklehnen und keine aufrichtige Empörung empfinden, obwohl die Welt so sehr in Sünde versunken ist, so dass sowohl Prediger als auch Laien jeden Augenblick auf das Kommen des Herrn hinarbeiten sollten, das so nah ist. Und wir scheinen nicht so begeistert davon zu sein, wie wir es sein sollten. Ich habe neulich über das Thema Aufrichtigkeit gesprochen. Nun glauben wir als Menschen, die das Evangelium voll und ganz leben, dass wir die Wahrheit haben, die Wahrheit des Evangeliums. Uns ist klar, dass wir noch viel verbessern können. Und wir freuen uns auf die Zeit, in der all die losen Enden dieser großen Erweckungen, die in den letzten wenigen Jahrhunderten, also seit dem Abfall der Gemeinde und dem dunklen Zeitalter, auf der ganzen Welt stattgefunden haben. Und dann kamen diese großen Kämpfer für die Wahrheit. Sie lebten lange genug, um die Wahrheit halbwegs zu etablieren. Und dann wurden die kleinen, losen Enden immer weniger. In Offenbarung 10 wird uns gesagt, dass es am letzten Tag einen Botschafter geben wird, der diese kleinen Enden zusammenträgt und sie zusammenführt. Und dann wird das Geheimnis Gottes vollendet sein, wenn dieser Engel, der ein Botschafter der Erde sein würde, ertönt. Dann kam einer vom Himmel herab, mit erhobenen Händen und einem Regenbogen über dem Kopf und schwor, dass es keine Zeit mehr geben würde. Ein Engel, der einen Schwur ablegte. Und wenn wir sehen, dass diese Sache in die Realität umgesetzt wird, oh, wie aufrichtig sollten wir sein. Alle Verheißungen Gottes sind wahr, aber sie sind an Bedingungen geknüpft. Egal wie recht wir im Grunde haben, wir müssen es auf die richtige Weise angehen. Nun können Menschen grundsätzlich Recht haben und trotzdem den Segen Gottes nicht empfangen, weil sie ihn auf die falsche Weise erbitten. Er ist an Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel, als Ahab und Josaphat zusammen waren und Ramoth Gilead gehörte im Grunde genommen zu Israel, denn das Land war von Josua, durch Josua, von Gott geteilt und Israel gegeben worden. Und die Syrer nahmen das Land ein und füllten die Mägen der Feinde mit der Nahrung, die eigentlich Israel zustehen sollte. Im Grunde hatte Ahab recht, und deshalb prophezeiten 400 hebräische Propheten einmütig: Geht hinauf nach Ramoth Gilead. Im Grunde hatten sie recht, aber Ahab selbst hatte nicht recht. Und als ein kleiner Mann namens Micha, der Sohn Schimlas, aufstand, hatte er eine Vision. Die Vision eines Mannes gegen 400 ausgebildete Propheten. Aber die Vision des Mannes wurde mit dem Wort verglichen. Aus diesem Grunde wusste er, dass es richtig war. Und siehe da, es ist an Bedingungen geknüpft. Wir müssen sicher sein. Als Hanania prophezeite, nahm er das Joch von Jeremias Hals. Das heißt, Israel sollte die Gefäße des Herrn sein, und zwar unten und unter Nebukadnezar. Und alle Königreiche ringsum waren diesem heidnischen Nebukadnezar unten in Babylon gegeben worden. Hier opferte Israel, und zwar so religiös und fundamental, wie es nur ging. Aber die Aufrichtigkeit hatte sie verlassen. Und sie wurden dort als Sklaven hingegeben, um Nebukadnezar zu dienen. Nebukadnezar all die Jahre lang zu dienen. Und Jeremia hatte ein Joch um seinen Hals. Und Gott hatte ihm gesagt: Egal, was ein Prophet prophezeit oder ein Träumer träumt oder was sonst im Gegensatz zu dem steht, was er gesagt hat, es ist falsch. Und da stand Hanania auf. Hanania, so aufrichtig, wie ein Mensch nur sein kann, und prophezeite mit der Botschaft: So spricht der Herr. Da konnten die Leute natürlich in die Hände klatschen. Das stimmt ja auch. So spricht der Herr. Sieh, sie werden in 2 Jahren wiederkommen, in Anbetracht von 2 vollen Jahren. Und er ging auf den rechtgeleiteten Propheten zu, nahm ihm das vom Hals und brach es und sagte: So spricht der Herr. Erinnerst du dich, was Jeremia sagte? Hanania, Amen. So sei es. Der Herr erfülle unsere Worte. Aber lasst uns nicht vergessen, dass es schon Propheten vor uns gab. Sie prophezeiten gegen große Königreiche, gegen den Krieg und so weiter. Aber ein Prophet ist erst dann anerkannt, wenn seine Prophezeiung in Erfüllung geht. Und Hanania zerbrach das Joch. Und dann weißt du, was Gott ihm gesagt hat. Ich denke, wir Pfingstler, grundlegend ist das volle Evangelium die Wahrheit, aber es gehört noch mehr dazu. Und mit dieser tiefen Aufrichtigkeit gegenüber dem, was Gott uns gegeben hat, müssen wir es mit Respekt und Liebe und in einer demütigen Haltung angehen. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Und jetzt, bei den nächsten Treffen, weiß ich wirklich nicht, wohin ich gehen soll, Bruder Williams. Ich werde von Ort zu Ort ziehen unter meinen Brüdern. Betet alle dafür, dass Gott uns hilft und dass die Kranken geheilt werden. Und es wird. Als erstes möchte ich sagen, dass Seelen gerettet und Gläubige mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, Kranke geheilt werden, Gott die Ehre gegeben wird und seine Gemeinde für das Reich Gottes wächst. Und ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Das habe ich getan. Ich glaube, es sind vor allem Leute mit vollem Evangelium, die Assemblies of God, die Foursquare, die Church of God und die Oneness-Brüder und alle zusammen. Und das ist die Art und Weise, wie ich es mag, dass wir zu jedem Ort gehen können und alle zusammenkommen. Pfingsten ist wirklich keine Organisation. Es ist eine Erfahrung. Daher stellen wir fest, dass unsere kleinen Gedanken, die wir in früheren Jahren hatten, nur eine Gruppe, die Pfingstler, haben diesen Segen bekommen. Wir stellen fest, dass Gott unsere kleinen Ideen einfach in Stücke gerissen hat. Er brachte Katholiken, Presbyterianer, Methodisten und Baptisten ins Spiel. Er gab denen den Heiligen Geist, die ihm dienen und seinen Willen tun. Und er ändert sich nicht. Er kann sich nicht ändern. Seine Haltung muss immer dieselbe sein. Seine Entscheidungen sind von Anfang an perfekt. Er muss nichts ändern. Seine Worte, er ist souverän. Er muss nichts ändern. Und er ändert sich auch nie. So freuen wir uns heute Morgen, dass Christus lebt. Und wie das Lied sagt, woher weißt du, dass er lebt? Er lebt in unseren Herzen. Und das wissen wir. Wir sind uns dessen sicher. Wenn wir uns also der Erweckung nähern, von Gemeinde zu Gemeinde gehen und dann zurück ins Ramada zur Versammlung, lasst uns ehrfürchtig, tief aufrichtig, demütig, betend und gottgläubig gehen. Nun, ich weiß, dass wir jedes Mal ein bisschen zu lange bleiben, aber das will ich bei diesem Treffen nicht tun. Ich will da reinkommen, die Leute mitnehmen, nach Hause gehen und das tun, was ich für das Königreich tun kann. Und wenn ich den Rest des Abends beten will, dann will ich eine Weile mit dem Herrn reden und euch nicht aufhalten, während ich das tue. Und jetzt, heute Morgen, habe ich das Gefühl, dass dieses Frühstück eine Art Eröffnung für die, das ist das Alpha und die Versammlung ist das Omega der Erweckung. Und jetzt wollen wir uns kurz verneigen, wenn wir uns seinem Gnadenthron nähern. Es gibt keinen Zweifel, dass wir heute Morgen viele Bitten haben. Aber während wir beten und ihr euch erinnern wollt, hebt doch bitte eure Hand und haltet darunter das Anliegen, von dem ihr wollt, dass Gott es für euch tut. Dankeschön. Hochheiliger und ehrfürchtiger Gott, der Allmächtige, wir nähern uns jetzt deinem Thron, während wir von diesem Ort namens Ramada Inn hinaufkommen. Wir gehen im Glauben über den Mond und die Sterne hinaus, über den milchig weißen Weg in die Gegenwart Gottes, während wir vor seinem großen weißen Thron stehen und zu dem goldenen Licht hinüberschauen, in dem nur Gott allein wohnen kann. Wir sehen, dass zwischen uns und diesem Altar ein blutiges Opfer liegt, wie unser Bruder und unsere Schwester es vor einiger Zeit ausdrückten. Dieser eine namens Jesus, und er verhieß, als er hier auf der Erde war, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es gewähren. Wir sehen ihn heute dort stehen, um jedes Wort und jede Verheißung einzulösen, die er gegeben hat. Und wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du uns aufrichtig und gläubig in deine Gegenwart kommen lässt, in dem Glauben, dass du das, worum wir dich bitten, erhören wirst. Und als erstes bitten wir für uns selbst um die Vergebung all unserer Schuld und all der Dinge, die wir getan haben, die unzählig sind. Herr, und wir beten, dass du uns vergibst und dass das kostbare Blut des Opfers auf dem Altar uns heute Morgen von aller Ungerechtigkeit, aller Selbstsucht und allem, was deinen großen Geboten und deinen Wünschen für uns widerspricht, reinigt. Herr, mögen wir uns heute Morgen, Herr, auf eine andere Art und Weise oder zu einer anderen Zeit dir weihen und in unserer Demut glauben, dass du eine Erweckung in diesem Tal auslösen wirst. Und wir sind so schwach, Herr. Es wäre völlig unmöglich, eine so große Anstrengung zu unternehmen. Aber du, o Gott, kannst die schwachen Dinge der Erde nehmen und durch sie mächtige Werke Gottes bewirken. Wir demütigen uns als Gläubige und bitten dich, dass du diese schwachen Gefäße nimmst und deine Werke durch sie wirkst, damit wir am Ende dieses Treffens ein großartiges Ergebnis sehen, dass das Werk Gottes in diesem Tal von Neuem sichtbar wird. Segne alle unsere Brüder, die Gemeinden, jede Konfession, alle ihre Mitglieder und diese Geschäftsleute, diese Laien, die ihr Leben dir geweiht haben. Wir bitten dich, Gott, Vater, dass du sie auf dem bevorstehenden Kongress segnen wirst. Alles in allem, Herr, wirke deine Herrlichkeit durch uns, damit andere die guten Dinge Gottes sehen und sich danach sehnen, dir zu dienen. Wir übergeben dir diese Dinge in Liebe, Ehrfurcht und Glauben. Im Namen Jesu Christi. Amen. Nun möchte ich heute Morgen, so Gott will, die Heilige Schrift aufschlagen, wenn ihr wollt, das Buch Jesaja. Dies ist zwar ein Treffen von Geschäftsleuten, aber ihr Hauptanliegen ist es, Seelen mit Gott in Einklang zu bringen. Das ist es, was sie sich vorgenommen haben. Und wir wollen über das Evangelium sprechen, über die Aufrichtigkeit und den Umgang damit. Lasst uns nun aus Jesaja 6 lesen, dem ersten Kapitel, oder den ersten Vers von Jesaja 6. Wir lesen abwärts, einschließlich dem 8. Und in dem Jahr, in dem König Usia starb, sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch erhoben, und sein Gefolge füllte den Tempel. Und über ihm standen die Seraphim. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief zum anderen und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit, und die Pfosten der Türen erbebten bei der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, »Wehe mir, denn ich bin verloren, weil ich ein Mann mit unreinen Lippen bin und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen.« Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er legte sie auf meinen Mund und sprach, »Siehe, das hat deine Lippen berührt, und deine Missetat ist weggenommen, und deine Sünde ist gereinigt.« Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, »Wen soll ich senden? Und wer soll für uns gehen?« Da sagte ich, »Hier bin ich, sende mich.« Ich möchte aus diesem kleinen Text einen Zusammenhang herstellen und einige Notizen machen, die ich hier aufgeschrieben habe. Und wenn ich ihm einen Titel geben soll, dann würde ich ihn gerne nennen Einfluss. Wisst ihr, es gibt so viele von uns und die meisten von uns beeinflussen jemanden durch die Dinge, die wir tun, durch die Art, wie wir leben und durch die Dinge, die wir sagen. Wir beeinflussen jemanden. Jemand beobachtet unser Leben. Und wenn wir uns als Christen bekennen, wie sollen wir dann leben, wenn uns jemand beobachtet? Und euer Leben, das ihr führt, wird einen Einfluss auf jemand ausüben. Ihre ewige Bestimmung wird auf der Art, wie ihr lebt und den Dingen, die ihr tut, beruhen, denn sie beobachten euch. In unserem Text heute Morgen erfahren wir, dass dieser König Usia einen großen Einfluss auf Jesaja, den jungen Propheten, hatte. Jesaja war an seiner Seite gerufen worden und war ein bekannter und bewährter Prophet seiner Zeit. Und er hatte einen. Ich glaube, so wie Jesaja es gesagt hat, hatte er einen großen Einfluss auf Jesaja. Wir erfahren, dass Usia im Alter von etwa 16 Jahren nach dem Tod seines Vaters zum König berufen wurde. Und sein Vater war ein überzeugter Gläubiger. Und er hatte. Auch seine Mutter war eine sehr gute Frau. Dieser junge König wurde schon in jungen Jahren gekrönt und schlug schnell den richtigen Weg ein, weil er von einem gottesfürchtigen Vater und einer gottesfürchtigen Mutter beeinflusst wurde. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Eltern heute, dass wir unseren Kindern ein Vorbild sein sollten. Ihr lebt euer Bestes, wie auch euer schlechtestes Leben zu Hause. Und ich glaube, dass unser Leben, auch wenn die Kinder vielleicht nicht gerade so tun, als würden sie es merken, aber sie merken es. Glaubt nie, dass sie es nicht tun, denn sie schauen zu. Nicht nur die Kinder schauen zu, auch die Nachbarn schauen zu. Nicht nur die Nachbarn beobachten euch, sondern auch alle, mit denen ihr zu tun habt, beobachten euch. Die Menschen in eurer Gemeinde beobachten euch. Die Leute, mit denen ihr auf dem Markt Geschäfte macht, beobachten euch, nachdem ihr das Bekenntnis abgelegt habt. Und wir sollten immer versuchen, Christus in allem, was wir tun, wiederzuspiegeln. Ich kenne ein kleines Motto, das ich vor vielen Jahren in meinem Haus hängen hatte. Ich habe es eines Tages im Billy Sundays Tabernakel aufgeschnappt, als ich bei einem der Treffen in Winona Lake war, und es gefiel mir so gut, dass ich es mir kaufte. Ich hängte es bei mir zu Hause auf und habe es aufbewahrt, bis es einfach auseinanderfiel. Es war ungefähr so: Geh nirgendwo hin, wo du nicht gefunden werden willst, wenn Jesus kommen sollte. Und sag nichts, was du nicht auch sagen möchtest, wenn Jesus kommt. Und so ging es mit vielen Dingen weiter, die man sagen sollte. Was auch immer ihr tut oder sagt, oder was auch immer ihr tut, tut es nicht, wenn ihr nicht in dieser Position gefangen sein wollt, wenn Jesus kommt. Wenn wir das nur tun könnten, hätten wir sicher einen großen Einfluss auf unsere Mitmenschen. Und ihr wisst, das ist richtig. Es gibt zwei Arten, etwas zu tun, nämlich richtig oder falsch. Neulich hatte ich meinen kleinen Sohn Josef auf meinem Schoß und ich sagte zu ihm: Er ist 8 Jahre alt und ein kleiner Junge hatte ihm auf die Zehen getreten und er und der kleine Junge hatten einen Streit. Also sagte ich: Josef, mach das nicht. Er sagte: Aber Papa, er hat so und so gemacht. Ich sagte: Aber das ist doch egal, was er getan hat. Denk einfach nur daran, Josef. Du liebst deinen Vater? Er sagte: Ja, Daddy. Ich sagte: Dann denk daran, dass die Leute auf dein Leben als Sohn eines Predigers schauen werden. Und wenn du etwas Falsches tust, werden sie sagen: Erlaubt dieser Prediger seinem Kind, so etwas zu tun? Nun wissen wir, dass sie es trotzdem tun. Das wissen wir aber. Als Christen wissen wir, dass wir versuchen, unsere Kinder richtig zu erziehen. Aber es ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu führen, um das Richtige zu tun. Nimm niemals die andere Seite. So sagte ich: Denn das wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf dich, Josef, sondern auch auf deine Mutter und deine Schwestern. Es wirft ein schlechtes Licht auf deinen Vater und die Sache der Familie, für die wir stehen. Und das, wofür wir stehen, spiegelt sich auch darin wider: auf Jesus Christus. Das willst du doch nicht tun. Ich sagte: Unser Herr hat uns gesagt, dass wir, wenn uns jemand auf die eine Wange schlägt, auch die andere hinhalten sollen. Und natürlich ist es für einen kleinen Jungen, der ein hohes Temperament hat, anfangs schwer, an solche Dinge zu denken. Aber gib ihm trotzdem zu verstehen, dass er es nicht tun soll. Dieser junge Mann, Usia, wurde in seinen jungen Jahren so erzogen, dass er, als er den Thron bestieg, weder nach rechts noch nach links von dem abwich, was richtig war. Er blieb bei der Sache. Er ließ sich in keiner Weise von der Politik beeinflussen. Er war ein Mann, der fest entschlossen war, Gott zu dienen. Egal wie. Und so hat die Politik nicht. Er ignorierte all diese Dinge. Und noch etwas gefiel mir an Usia, nämlich, dass er sich nicht um Beliebtheit oder die öffentliche Meinung scherte. Es war ihm egal, was andere dachten oder was der Trend der Zeit war. Er wollte Gott dienen, ohne Rücksicht darauf. Oh, wir brauchen solche Männer in unserer politischen Welt. Wir brauchen solche Männer im Weißen Haus. Wir brauchen solche Männer in der Wirtschaft. Wir brauchen solche Männer auf der Kanzel. Männer, die sich nicht nach der öffentlichen Meinung oder der Beliebtheit richten, sondern dem Wort treu bleiben und weder nach rechts noch nach links gehen. Als Gott Josua beauftragte, sagte er: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken, und dann sollst du deine Wege weise gestalten. Dann sollst du guten Erfolg haben. Und nicht nur das, sondern ihr beeinflusst jemanden auf demselben Weg, auf dem ihr unterwegs seid. Und so schätze ich diese Haltung, die Usia einnahm, um entschlossen zu sein. Das Erste, was er tat, war, das Haus des Herrn zu renovieren und die Orte wieder aufzubauen, die abgerissen worden waren. Nachdem er Gott bewiesen hatte, dass er aufrichtig war, wollte er dem Feind entgegentreten, und er würde den richtigen Standpunkt einnehmen, unabhängig davon, was seine Leute um ihn herum, seine Berater, tun würden um ihn zu einer politischen Seite des Reiches zu beeinflussen. Das würde er nicht zulassen. Er wollte Gottes Willen und nur den. Das ist die Art von Männern, die wir brauchen. Die Art von Müttern, die wir brauchen. Eine Frau, eine Mutter von heute, die den richtigen Standpunkt vertritt und das Richtige tut. Unabhängig davon, was die anderen Frauen tun. Tut, was richtig ist. Es ist so schade, dass unser Land heute so in der Klemme steckt. Ich bin heute Morgen etwas später aufgestanden, um zum Frühstück zu gehen. Ich ging in ein Lokal, um Kaffee zu holen. Und da kam eine kleine Dame heraus, um mich zu bedienen. Und sie hatte, meine Frau und ich saßen dort, und sie hatte blaue Augen, wisst ihr, dieses Zeug über ihren Augen. Und so eine habe ich einmal in Los Angeles gesehen, die erste, die ich gesehen habe, die so geschminkt war. Ich dachte das. Ich wollte auf sie zugehen und ihr sagen, dass ich Missionar bin und Pellagra und Lepra gesehen habe, aber so etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich wollte sie fragen, ob ich nicht für sie beten könnte und mir sagen, was für eine Krankheit sie hat. Und ich hatte ein bisschen Angst davor. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Und ich, als ich rüberging, ich wartete auf Bruder Arganbright und einen der Geschäftsleute und die Beamten. Da kam ein anderes Mädchen auf mich zu, das genauso aussah wie sie. Ich dachte, sag mal, vielleicht irre ich mich ja. Vielleicht hat sie das ja selbst gemacht. Und es war ein sehr attraktives Mädchen, wenn sie sich nur das Gesicht gewaschen hätte und wie ein Mensch aussehen würde. Aber sie war so. Nun, wenn einige dieser Filmstars oder irgendwo, in Klammer, ich weiß nicht, woher das kommt, Klammer zu, wenn sie so etwas tun, eine Frau mit irgendeinem Einfluss, dann beeinflusst das den Rest der Nation, das Gleiche zu tun. Das ist richtig. Als unsere Pfingstfrauen ihre Haare abschneiden durften, weil einige Prediger von der Kanzel gefallen waren, sagten die anderen, »Na ja, die Frau von so und so macht das auch. Dürfen wir das nicht auch?« Es ist der Einfluss, den ihr darauf ausübt, einige von euch. Diese kleine Dame heute Morgen war so eine nette kleine Dame. Sie war sehr lieb und so anständig, wie sie nur sein konnte. Und als wir... Sie verließ den Tisch und drehte sich um. Meine Frau sah mich über den Tisch hinweg an und ich sagte, »Weißt du, es ist einfach schade, dass ein Teufel, und ich zögere nicht, Teufel zu sagen, der hat sich so etwas ausgedacht, um unsere amerikanischen Frauen unter einen solchen Einfluss zu bringen, wie diese heidnischen Züge. Einfluss. Irgendjemand hat damit angefangen. Aber lass dich nie von dem beeinflussen, was irgendjemand aus diesem oder einem anderen Land oder die Frau eines Predigers oder jemand anderes sagt. Lass dich niemals von ihnen beeinflussen. Lass dich von der Bibel zu dem beeinflussen, was richtig ist. Und das ist falsch. Nun, und dann schreien wir, tanzen und reden in Zungen. Und wir behaupten, dass die Herrlichkeit Gottes auf uns liegt. Und dann gehen wir zu so etwas? Da stimmt doch etwas nicht. Nun, ich glaube an diese Dinge, an das Schreien, das Reden in Zungen und das Tanzen im Geist. Aber, Bruder, wie kann Gott so etwas dulden, wenn er dagegen ist? Und das sagt er in seinem Wort. Und unsere Frauen haben sich in unseren Gemeinden, was oft nur praktiziert wird, herausgeputzt mit Sexappeal. Es wird sehr selten von der Kanzel aus dagegen gesprochen. Und doch schreien wir, springen herum und reden in Zungen. Das ist der Grund, warum diese großartige Bewegung, die sich Pfingstbewegung nennt, nicht weiterkommt. Denn es steckt keine Aufrichtigkeit dahinter. Es wird zu einer Emotion. Und weil ich diese Dinge sage, sagen viele, er ist ein Frauenhasser, er ist anders als... Es geht nicht darum, anders zu sein. Es geht darum, aufrichtig zu sein. Ich glaube, dass wir den letzten Tag erleben und wir haben eine großartige Botschaft. Aber all unser Geschrei und unsere Zungenrede werden keine Wirkung haben. Ihr könnt es bei uns sehen. Ihr könnt sehen, dass wir zahlenmäßig wachsen. Aber wachsen wir auch an Kraft? Wir stehen immer noch auf demselben Boden, auf dem wir vor 40 Jahren angefangen haben. Dabei sollten wir schon längst im gelobten Land sein. Einfluss. Die Frau eines Predigers ließ sich fallen und tat dies. Und ein Prediger fing so und so an. Und der Rest begann einfach. Oh, mögen wir, wie der Usia hier, lassen wir uns von nichts anderem beeinflussen als vom Wort Gottes. Das soll unser Einfluss sein. Bringen wir uns selbst zurück zum Glauben, zurück zur Korrektur der Schrift, egal, was der Rest der Welt zu tun hat. Und wir Brüder, viele der Brüder, die einer Organisation angehören, die praktisch nur aus kleinen Gruppen besteht, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Gruppe ist die einzige, dass wir haben es, die anderen haben nichts damit zu tun. Wir lassen uns von den Höhergestellten in der Organisation beeinflussen. Wir sollten unsere Organisation wachsen lassen. Wir sollen das Königreich wachsen lassen. Seht ihr? Wir sind hier, um zu beeinflussen. Und wir werden niemals Einfluss auf die Außenwelt haben, solange wir versuchen, sie für eine Organisation zu beeinflussen. Denn das waren sie schon, bevor wir geboren wurden. Lasst uns für Gott und sein Wort eintreten, Gemeinschaft haben und alle Geschwister bekommen. Lasst uns nicht eine Grenze ziehen und sagen, wenn ihr euch nicht daran haltet, lasst uns eine Hand über die Linie reichen und Brüder sein. Das ist der Grund, warum ich von der christlichen Gemeinschaft der Geschäftsleute so überzeugt bin. Das ist der Grund, warum die Methodisten und Presbyterianer und so weiter, wo die Prediger scheinbar nicht die Hand reichen konnten, aber die Geschäftsleute haben mit diesen Traditionen gebrochen. Sie helfen, indem sie diese Sache machen. Wenn wir sie nur davon abhalten könnten, sich zu organisieren, und es sieht so aus, als ob sie auf dem besten Weg dazu sind. Und wenn sie das tun, bin ich raus, denn ich bin hier, um die Wahrheit zu vertreten. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Wir wollen das niemals. Das ist die Sache, die sehr... Ich möchte an einem dieser Abende über Simson stand an derselben Stelle sprechen. Also irgendwo auf dieser Linie. Schauen wir uns an, was unser Einfluss ist. Wir sehen, dass Usia hier ein großer Mann war, und wir finden heraus, dass er diese großartigen Positionen eingenommen hat und dass sein Königreich neben dem von Salomo lag. Er breitete sich aus, sogar alle umliegenden Länder liebten ihn und zollten seinem Reich Tribut. Und wir erfahren, dass sogar in Ägypten sein Einfluss zu spüren war. Und so stand er da, dieser junge Prophet, der vor dem König stand. Es war ein großer Einfluss für Jesaja, dass Gott jeden Mann segnen würde, der seinem Wort treu blieb. Egal, wie die Politik versuchte, ihn zu beeinflussen. Egal, wie etwas versucht wurde. Usia war entschlossen, bei seinem Wort zu bleiben, und Gott segnete ihn. Und Jesaja sah es. Als Usia anfing, sich sicher zu fühlen, dass er so gut wie alles in seinem Reich hatte, was Gott für ihn vorgesehen hatte, wurde sein Herz hochgehoben, genau wie eine Gruppe von Menschen, genau wie die Bemerkung, die ich über die Geschäftsleute gemacht habe. Genau so ist es unseren Konfessionen im Laufe der Zeit ergangen. Wenn sie sich groß genug fühlen, um zu sagen, nun, das sind wir, dann werden sie hochgehoben und dann verlässt Gott sie. Und wenn die Geschäftsleute an diesen Punkt kommen, wo wir, wie Bruder Williams sagte, 15. Aber Gott kann mit 15 in seiner Hand mehr tun, als er mit 1500 aus ihrer Hand tun könnte. Seht ihr? Aber wir schätzen 1500 in seiner Hand lieber als 15 in seiner Hand, wenn sie alle in seiner Hand bleiben. Das ist die Hauptsache, dass wir nicht davon beeinflusst werden, wie viele wir sind, sondern von dem großen Gott, den wir repräsentieren, und von dem Leben, das durch ihn in uns ist und das andere beeinflussen wird. Jesus sagte, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seinen Geschmack verloren hat, taugt es nichts mehr. Es wird ausgestoßen und unter die Füße der Menschen getreten. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind Salz, aber wenn das Salz seine Kraft verliert, das heißt, seine Fähigkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Und Salz kann nur retten, wenn es Kontakt herstellt. Und wenn es seine Kontaktkraft verliert, dann ist es kein Salz mehr, sondern Sand. Es muss zu einem Weg gemacht werden. Und wenn wir unseren Einfluss als Vater, als Mutter, als Christ, als Geschäftsmann, als Prediger verlieren, wenn wir unseren Einfluss auf die Menschen verlieren, wir können in der Welt sehr beliebt sein und mit der Welt mitgehen, aber ich meine, das, was wir repräsentieren Christus. Wenn wir unseren Einfluss verlieren, weil wir uns abheben, wie können wir uns in den Tag einfügen, wenn Gott so sehr gegen den Tag ist? Wie könnte Micha sagen, geht hinauf und gedeiht, meine Vision stimmt mit eurer überein, obwohl er wusste, dass Gott dieses böse Volk verflucht hatte. Seine Vision musste im Gegensatz zu ihrer stehen. Und wenn ein Mann heute mit dem Trend der Welt geht und trotzdem Prediger bleibt, dann stimmt etwas mit seiner Vision nicht. Du weißt, was Gott über diese reiche Gemeinde in Laodicea gesagt hat. Er hat sie außen vor gelassen. Wir können nicht mit dem Volksglauben und der Abstimmung des Tages mitgehen. Wir müssen gegen diese Sache sein. Nun, so ist es. Diesem König ging es gut, bis er herausfand, dass alle Völker ihn fürchteten. Er wurde stark bevölkert, sein Reich wurde größer, und er wurde in seinem Herzen hochmütig, voller Stolz. Seht ihr, wir sind nur, ich bin jetzt nur noch ein großer Mann. Und das ist der Weg nach draußen. Der Weg nach oben führt nach unten. Woher wisst ihr, was oben oder unten ist? Denn wenn die Welt im Raum steht, woher wisst ihr dann, was oben oder unten ist? Deswegen gilt immer, wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Wer sich selbst erhöht, den wird Gott erniedrigen. Er wird ihn zu Fall bringen. Bleibt immer demütig und seid klein in euren eigenen Augen. Egal, was Gott für euch tut. Schaut einfach, wie viel demütiger ihr sein könnt. Immer. Je mehr Gott euch segnet, desto demütiger werdet ihr. Immer wieder. Er kann weiterhin segnen. Aber wenn ihr an einem Punkt angelangt seid, an dem ihr denkt, ich habe es geschafft, dann habt ihr es nicht geschafft. Ihr seid auf eurem Weg nach draußen. Das ist richtig. Seht ihr? Ihr verliert euren Einfluss. Ihr verliert die Stärke eures Zeugnisses. Wenn ihr Frauen anfangt, wie die anderen Frauen sein zu wollen, dann stimmt etwas nicht. Wenn ihr Männer, ihr Geistlichen, versucht, nach dem Vorbild anderer zu werden, wenn ihr Geschäftsleute das Geschäft so machen wollt, wie andere es machen würden, weil sie wohlhabend sind. Wohlstand ist nicht immer gleichbedeutend mit Erfolg in Christus. Manchmal ganz im Gegenteil. Seht ihr? Nun, Stolz. Er wurde hochmütig und dachte, was für ein toller Kerl ich doch bin. Er wurde so hochmütig, dass er versuchte, den Platz eines Predigers einzunehmen. Er ging in den Tempel, nahm das Räuchergefäß in die Hand und stieg zum Weihrauchaltar hinauf. Nun, das war, nur geweihte Männer durften das tun. Nun, wie ich schon einmal gesagt habe, so sage ich es noch einmal, Geschäftsleute sind keine Prediger. Wir Prediger haben genug Zeit, um die Sache in Ordnung zu bringen, ganz zu schweigen von Geschäftsleuten. Ihr alle seid Geschäftsleute, keine Prediger. Nehmt nicht den Platz eines solchen ein oder versucht es, denn dazu seid ihr nicht berufen. Wenn ihr wollt, dass jemand auf euren Versammlungen spricht, sucht euch einen Prediger, der dazu berufen ist. Denn ihr seht, wie schwer wir Prediger zu kämpfen haben. Und so seht ihr, was ihr tut. Und Usia hier versuchte, den Platz eines Priesters einzunehmen. Er dachte, nun, Gott hat mich gesegnet. Warum kann ich es nicht tun? Das solltet ihr euch nie in den Kopf setzen. Gott beruft, prädestiniert und bestimmt zu seiner Herrlichkeit nichts. Erinnert ihr euch an die Bibel, als Mose das Volk Israel aus Ägypten in das gelobte Land führte? Erinnert ihr euch an einen von ihnen, Datan und die anderen, die sich erhoben und sagten: Moment mal, Mose, du versuchst der Einzige zu sein, der das Sagen hat. Es gibt noch andere heilige Männer hier. Und Gott sagte: Trenne dich von ihnen, denn ich werde sie vernichten. Gott hatte etwas Bestimmtes angeordnet, und so musste es auch gemacht werden. Wir sollen nicht unsere eigenen Ideen einbringen. Wir sollen seine Absicht und sein Gebot respektieren. Nun, nicht in Bezug auf unsere Schwestern, aber auf die. Ganz gleich, was die andere Frau tut. Gott hat euer Muster hier festgelegt. Egal, was ein anderer Laie in der Bibel getan hat. Gott hat euch hier ein Muster gegeben, was ihr tun sollt. Vielleicht kommen wir später noch dazu, was der Laie und der Prediger zu tun hat. Jeder von uns hat seinen Platz und wir müssen unserer Berufung treu bleiben. Nun erfahren wir, dass dieser Mann sich erhob. Er nahm das Weihrauchfass und ging zum Altar, was nur von Gott geweihten Männern für dieses Amt erlaubt war. Er versuchte, den Platz des Predigers einzunehmen, und der Prediger versuchte, ihn zu korrigieren. Wir erfahren, dass außer dem Hohepriester noch 40 andere Priester zu ihm kamen und ihm sagten: Herr, mit anderen Worten, so, Gott hat dich gesegnet, du bist ein geehrter Mann, du bist ein großer Mann, und Gott hat dich in deiner Arbeit gesegnet. Aber du solltest das nicht tun. Du kommst vom rechten Weg ab. Oh, wie ich hier einige Dinge sagen könnte. Ja, von den ausgetretenen Pfaden abkommen. Aber da die Dinge so sind, wie sie sind, sollten wir versuchen, das zu erhalten, was wir in die Finger bekommen. Seht ihr? Er sagte: Du bist vom Weg abgekommen, denn das Wort Gottes sagt dies und jenes. Allein Aarons Generation soll das tun. Das gilt für Aaron, für ihn allein und für seine Kinder. Also, König, wir ehren dich, wir respektieren dich. Du bist ein großer Mann, aber versuche nicht, das zu tun. Und war er bescheiden? Nein, mein Herr. Er dachte: Gott hat mich gesegnet, also werde ich einfach tun, was ich will. Nun passt auf, meine Brüder, nehmt euch in Acht, denn egal, wie sehr Gott euch mit seinem Geist erfüllt hat, wie viel ihr getan habt und wie gut ihr gesegnet worden seid, bleibt bei eurer Berufung von Gott. Lasst euch nicht von irgendwelchen Traditionen, Organisationsplänen und so weiter ablenken. Kommt lieber zurück auf den Weg, auf das, was Gott am Anfang festgelegt hat. Anstatt sich zu demütigen und zuzugeben, dass das Wort Gottes richtig war, wurde dieser Mann zornig, als er zurechtgewiesen wurde. Mit anderen Worten, er war bereit, ihn aus seiner Organisation zu werfen. Er war sehr verärgert darüber, sehr verwirrt und er wurde wütend und wollte sich umdrehen und sagen: Jetzt warte mal einen Moment, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Wenn ihr durch das Wort Gottes korrigiert werdet, müsst ihr euch dem Wort Gottes unterwerfen. Und er sagte, er würde tun, was er wollte. Er war das Oberhaupt des Ganzen, also würde er einfach tun, was er wollte. Und weißt du, was passiert ist? Er wurde mit Aussatz befallen, und während er wütend war, entdeckte der Priester den Aussatz in seinem Gesicht. Nun sagt ihr, wie ist das gemeint? Der Aussatz ist ein Zeichen für die Sünde. Und wenn ein Mensch die Zurechtweisung durch das Wort Gottes nicht erträgt, ist er voller Aussatz, bläht sich auf und macht weiter. Was macht ihr? Was tut ihr? Ihr ruiniert euren Einfluss. Seht ihr? Es passiert etwas. Die Leute wissen und können erkennen, dass ihr euch nicht an das Wort haltet, mit dem ihr korrigiert werdet. Deshalb ruiniert ihr euren Einfluss. Und es hat diesen Mann verletzt. Die Wut hat ihn gepackt. Und während er in seinem Zorn war, hatte er Aussatz im Gesicht. Und wir finden heraus, dass er ließ nicht nur das Räuchergefäß fallen, sondern rannte auch aus dem Haus Gottes, um nie wieder zurückzukehren. Denn egal, wie groß er war und wie viel Einfluss er gehabt hatte, als er zurechtgewiesen wurde, weigerte er sich, die Korrektur anzunehmen, weil ihm seine gesellschaftliche Stellung wichtiger geworden war als das Wort Gottes. Ich bin sicher, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Seht ihr? Es wurde mehr für ihn. Seine Position als König ist ihm wichtiger als das Wort Gottes. Wenn diese Geschäftsleute-Organisation an diesen Punkt kommt, wenn der Prediger seiner Organisation an diesen Punkt kommt, dann ist er erledigt. Werdet nicht ohnmächtig, wenn ihr zurechtgewiesen werdet. Wenn ihr etwas in der Heiligen Schrift lest und wisst, dass ihr euch demütigen und dem Wort Gottes folgen solltet, auf dem Weg, den er für euch bestimmt hat, dann tut ihr es nicht. Dann ist es auf einmal vorbei. Euer Einfluss ist verdorben. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und dieser junge Prophet, was für eine Lektion war das für ihn? Als er dann diesen König sah, lernte Jesaja gerade dadurch eine seiner größten Lektionen, dass, egal wie groß ein Mann sein mag, wie viel Einfluss er haben mag, aber wenn er nicht im Licht wandelt, wenn er Gott nicht gehorcht, dann ist sein Einfluss ruiniert und er wird aus dem Spiel genommen. Eine weitere Sache, die Jesaja lernte. Er lernte dadurch, dass Gott seinen Mann an seinen Platz beordert. Nicht ihr stellt euch selbst an diesen Platz, sondern Gott stellt seinen Mann an seinen Platz. Das müssen wir erkennen. Ich habe das schon oft angewendet. Wie ihr wisst, jage ich gerne. Oben im Norden, wenn der Winter kommt. Kleine Enten werden dort oben auf dem Teich geboren. Und sobald der erste kalte Wind über die Berge weht und ein paar Schneeflocken fallen, diese kleine Ente wurde im Frühling auf dem See geboren und hat den See nie verlassen. Sie kennt nichts anderes als diesen See. Aber sobald der Wind weht und sie ihn spürt, rennt sie mitten auf den See, schwimmt hinaus, hebt ihre kleine Nase in die Luft und schnattert ein paar Mal. Und jede Ente auf dem Teich kommt sofort zu ihm. Sie hebt instinktiv die Nase, weil sie weiß, dass der Teich bald zugefroren sein wird. Und sie wird so direkt nach Louisiana fliegen, wie sie nur kann. Das wird sie. Warum? Da ist etwas in ihr. Es ist ein gottgegebener Instinkt, und sie benutzt ihn. Es leitet sie. Und was macht sie? Was wäre, wenn sie weiter? Wenn dieser Instinkt sie weiter nach Norden führen würde, dann wüsste sie, dass etwas nicht stimmt. Und die Enten würden ihm nicht folgen, weil er entgegen dem normalen Weg geht. Und wenn wir versuchen, die Menschen in die entgegengesetzte Richtung zu führen, sagen sie, wir, die Methodisten, haben es geschafft. Wir, die Baptisten, haben es geschafft. Das ist es nicht. Gott hat es in der Hand. Seht ihr? Das ist richtig. Und im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist immer noch Gott. Also ist es Gott, der es hat. Also lasst uns diesen Weg gehen, den ausgetretenen Pfad, und nicht versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Und dann finden wir heraus, dass diese kleine Ente, so wie sie war, keine der anderen Enten schien etwas anderes zu haben als Amen. Denn sie wussten, dass dieser kleine Kerl irgendetwas an sich hatte, die Art, wie er schrie, das Horn, in das er blies. Sie wussten, dass er die Wahrheit hatte. Und das Evangelium hat etwas mit der Kraft der Auferstehung Jesu Christi zu tun. Paulus sagte, wenn eine Trompete einen unsicheren Ton von sich gibt, wer weiß dann, wie er sich zum Kampf rüsten soll. Wenn aber das Evangelium erklingt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Und wir sehen, dass es die Wahrheit ist und mit dem Wort übereinstimmt. Dann ist das die Sache, die eine echte Ente beeinflusst. Nun gibt es noch anderes auf dem Teich, wie zum Beispiel Blässhühner und so weiter. Sie haben einen anderen Weg, Moorhühner und so weiter. aber sie bleiben auf ihrem eigenen Weg. Aber die echte Ente geht weiter. Gott hat die kleine Ente dorthin gesetzt und gibt ihr das, weil Gott sie dazu gemacht hat. Und nun, Gott setzte in die Gemeinde. Gott, nicht die Organisation, nicht die Großtat von Menschen, Bischöfen und so weiter, Ältestenräte zu machen, sondern Gott hat in der Gemeinde als erstes Apostel gesetzt. Das sind Missionare, als zweites Propheten, Lehrer, Pastoren, Evangelisten. Gott hat sie in die Gemeinde gesetzt und jedes Horn wird dasselbe blasen, dasselbe Evangelium. Seht ihr? Wenn er ein Prophet ist, bläst er in das Horn eines Propheten. Er sagt die Dinge voraus, die kommen werden. Und es stimmt jedes Mal. Neulich kam ein kleines Mädchen zu mir. Vielleicht ist sie gerade anwesend. Und sie sagte, Bruder Branham, ich habe dir einen Traum erzählt. Und in diesem Traum hatte ich eine bestimmte Sache. Ich möchte, dass du es mir erklärst. Ich setzte mich hin. Wenn es hier draußen welche gibt, die nicht zu den Pfingstlern gehören, möchte ich mich kurz bei euch entschuldigen. Und sie sagte, du hast mir nie meinen Traum gezeigt. Ich sagte, Schatz, setz dich mal kurz hin. Und ich sagte, dein Vater und deine Mutter sind sehr gute Freunde von mir, Bauern im Ruhestand, die von weit hergekommen sind, um bei uns zu wohnen. Und ich sagte, sie glauben mir, dass ich ein Diener von Christus bin. Du bist nur ein Kind von etwa 12 Jahren. Ich glaube, sie geht mit meiner Becky zur Schule. Und ich sagte, hör zu, du wirst hier draußen im Namen des Christentums eine Menge Dinge erleben, Schatz. Ich sagte, wenn du einen Mann findest, der jegliche Auslegung kennt, so wie dieser, Klammer auf, Bruder Branham schnippt mit dem Finger, Klammer zu, der jede, Klammer auf, Bruder Branham schnippt wieder mit dem Finger, Klammer zu, im Namen des Herrn auslegt, sagte ich, dann sei vorsichtig damit. Das steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Jesus sagte, dass es zur Zeit Elias viele Aussätzige gab, aber nur einer wurde zu ihm gesandt. Einer. In den Tagen des Elisa gab es viele Witwen, aber nur zu einer wurde er gesandt. Viele Dinge, die Jesus nicht getan hat, viele Male. Sei vorsichtig mit solchen Sprüchen, die auf alles eine Antwort haben. Wenn jemand aufsteht und im Namen des Herrn spricht, muss das wahr sein. Es muss genau die Wahrheit sein. Du könntest in deinem Geiste beeindruckt sein. Ich sagte, Schatz, ich glaube, ich könnte dir sagen, was ich glaube, was dein Traum ist. Aber ich sage dir im Namen des Herrn, nein, weil sie weiß die Dinge. Ich sagte, habe ich jemals im Namen des Herrn zu dir gesprochen, ohne dass es passiert ist? Ich sagte, Tausende sind gekommen und haben dies und das gesagt. Ich sagte, ich kann dir nicht sagen, was dein Traum ist, bis ich ihn noch einmal sehe. Und dann sagt er es mir. Dann kann ich sagen, der Herr hat es mir gesagt. Bis dahin weiß ich es nicht. Ich will mich nicht auf meinen eigenen Einfluss und meine eigene Meinung verlassen. Ich kann nicht sagen, so spricht der Herr, denn das ist meine Meinung. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Wir müssen aufrichtig sein, denn wir haben das Größte, was es auf der Welt gibt. Der größte Schatz des Himmels ist Christus unter uns. Warum wollen wir einen Ersatz für irgendeinen kleinen Einfluss, um zu versuchen, uns unter irgendjemandem hier groß zu machen? Warum nicht ein demütiger Diener Christi sein? Und ich sagte, das ist der Grund, warum ich dir von der Bibel erzählen kann. Ich sagte, wenn ich dir sage, dass wir nur nach Arizona fahren. Ich nehme an, deine Mutter und dein Vater fahren mit zum Kongress der Geschäftsleute. Ich sagte, ja, das tun sie. Ich sagte, was wäre, wenn ich dir in der ersten Nacht sagen würde, ich habe dir jetzt im Namen des Herrn gesagt, dass eine Frau hereinkommt, die verkrüppelt ist und dass sie so sein wird, wie du es hast sagen hören? Und dann wird diese Frau, die seit so vielen Jahren verkrüppelt ist, gleich nach dem Gebet aufstehen und weggehen. Ich sagte, was wäre, wenn ich dir dann sagen würde, mitten in der Versammlung bekam eine Frau ein Wasserkopfbaby, und sobald wir gebetet haben, hat sich der Kopf des Babys normal entwickelt, dass am Ende der Versammlung 4 Männer einen toten Mann trugen, der schon viele Tage tot war? Sie hatten ihn mitgebracht. Sie trugen dunkle Anzüge und beschreibe sie. Und sobald ich unseren himmlischen Vater bitte, würde sein Geist zu ihm zurückkehren. Und ich sagte, was auch geschehen ist, wie du weißt. Nun sagte ich, dann würde ich sagen, dein kleiner Bruder, er ist ein kleiner 5-jähriger Knirps. Und ich sage, was ist, wenn er auf der Straße getötet wird? Und er wird getötet, und du wirst ihn zu mir bringen. Und ich stehe vor einer Türschwelle, an der ein Mann in einem hellen Anzug steht. Ich werde mit ihm sprechen, und dein kleiner Bruder wird wieder gesund werden. Nun sagte ich, wenn das passiert wäre, was wäre dann, wenn du da rausgegangen wärst und die gelähmte Frau, die mit Arthritis oder was auch immer, nicht da gewesen wäre? Was, wenn das Wasserkopfbaby nicht da gewesen wäre? Dann bist du in deinem Kopf ganz durcheinander. Du weißt es nicht. Und ich habe zu dir gesprochen und dir gesagt, so spricht der Herr. Ich sagte, dann ist mein Einfluss verloren. Vielleicht brauchst du mich ja mal, ganz dringend. Ich sagte, aber was ist, wenn die Frau da ist? Was ist, wenn das Wasserkopfbaby geheilt wird? Was ist, wenn der Mann von den Toten auferweckt wird? Dann wird dein kleiner Bruder getötet. Würdest du nicht einmal weinen? Du würdest sagen, Daddy, lass mich ihn haben. Ich werde dir die Herrlichkeit Gottes zeigen. Und warum? Es war richtig, hier. Es war genau dort. Es war richtig, dort. Es war richtig, dort. Jedes Mal, wenn es richtig ist, dann weißt du, dass es richtig ist. Ich sagte, das ist der Grund, warum wir dem Wort Gottes glauben wollen. Im Garten Eden wurde von einem Messias gesprochen, der kommen sollte, einem Retter. Die Propheten sahen ihn voraus. Er kam genau so, wie es in der Bibel stand. Nebukadnessar träumte einen Traum, und Daniel deutete ihn ihm von den Königreichen der Heiden. Perfekt, jedes Mal. Und alles, wovon die Bibel je gesprochen hat. Die Bibel sagt es hier. Die Geschichte sagt, dass es passiert ist. Die Bibel sagt hier, die Geschichte sagt, dass es passiert ist. Nun sind wir in der Zeit der Entrückung. Sie wird stattfinden, weil es immer perfekt war. Jedes Mal muss es auch dieses Mal perfekt sein. Gott ruft ein Volk heraus. Seht, und es ist an der Zeit. Wir müssen aufrichtig sein. Klammer auf, leere Stelle auf Band, Klammer zu. Den Herrn. Jetzt habt ihr etwas, aber seid vorsichtig damit. Ihr ruiniert euren Einfluss, wenn diese Sache nicht gelingt. Versteht ihr, was ich meine? Klammer auf. Die Gemeinde sagt Amen. Klammer zu. Oh, sagst du, ich gehöre? Es ist mir egal, wohin du gehörst, Bruder, Schwester. Es muss genau so passieren, wie du es gesagt hast. Wenn nicht, hast du dich nur zum Gespött gemacht. Du hast nur Schande über dich gebracht, deinen Einfluss ruiniert und das Zeugnis von Jesus Christus, das du trägst, ruiniert. Seid vorsichtig. Also, deine Lehre über diese Dinge sind in Ordnung, aber sie ist an ein Versprechen und an Bedingungen geknüpft. Sei also vorsichtig mit deinem Einfluss. Hier, Gott, manchmal stellen wir fest, dass jemand in Zungen geredet hat. Der andere will es ihm nachmachen. Er wird auch in Zungen reden. Man sieht, wie der eine Auslegung gibt und der andere sagt, ich habe es auch verstanden. Und man geht nach Eindrücken und sagt dann, so spricht der Herr. Nun, das ist falsch und Gott wird euch nicht weiterbringen, so wie ihr jetzt seid. Nur eine Organisation, bis ihr da rauskommt. Nun werdet ihr mich vielleicht nicht mehr leiden können. Aber am Tag des jüngsten Gerichts werdet ihr mich lieben. Seht ihr? Seid sicher, sagt es nicht, es sei denn Gott sagt es. und ihr wisst, dass es die Wahrheit ist, dass Gott es gesagt hat. Nicht eure Meinung, aber auch nicht irgendein Eindruck, denn ihr könnt euch auf jede Weise beeinflussen lassen. Die Propheten dort unten, also Josaphat und Ahab, in den Toren saßen. Diese Männer waren aufrichtig und sie waren inspiriert, aber ihre Inspiration entsprach nicht dem, was die Bibel verheißt. Denn der Prophet Jesaja, Verzeihung, der Prophet, der vor ihnen geweissagt hat, Elisa und Elia, hat Ahab und Isabel verflucht und gesagt, was mit ihnen geschehen würde. Wie könnte dieser Segen also auf etwas fallen, das Gott verflucht hatte? Und wie kann der Segen auf Menschen liegen, die so handeln, wie Gott es ihnen verboten hat? Wenn wir auch im Geist tanzen, wenn wir auch mit Zungen reden wie Menschen und Engel und keine Nächstenliebe haben, so wird es doch wie ein tönendes Erz oder eine klingende Zimbel. Nun habt ihr die Wahrheit, aber ihr müsst anders an sie herangehen als nur mit einer großen Begeisterung. Ihr wisst schon, was ich meine. Nur etwas, worüber ihr jubeln könnt. Und ich glaube daran, darüber zu jubeln. Denn jeder hat etwas, worüber er jubeln kann. Aber achtet darauf, dass ihr das mit einem Höchstmaß an Aufrichtigkeit angeht. Wenn ihr ein anderes Leben lebt als das, was ihr leben solltet, dann haltet still, bis ihr das Leben bekommt. Es lebt dann automatisch in euch. Ihr wisst, das Schaf wird nicht gebeten, Wolle herzustellen. Nein, es kann sie nicht herstellen. Diese Gaben können nicht durch Gefühle hergestellt werden. Diese Gemeinde kann nicht durch Organisation hergestellt werden. Ein Schaf trägt Wolle, weil es ein Schaf ist. Es kann nichts dafür, dass es Wolle trägt, denn sein ganzes Wesen ist darauf ausgerichtet, Wolle zu tragen. Wir müssen das sein, was wir innerlich sind, nicht etwas Äußeres. Wie können wir wissen, was richtig ist, und dann etwas Gegenteiliges sagen? Hat Jesus nicht gesagt, ihr Heuchler, wie könnt ihr Gutes reden, wo doch der Mund aus der Fülle des Herzens spricht? Seht ihr, wir müssen sicher sein, dass wir richtig reden, wenn wir diese Dinge sagen. Jetzt müssen wir uns beeilen, und ich muss mich beeilen, denn ich glaube, ich bin etwas verspätet. Habt ihr noch eine Minute Geduld mit mir? Klammer auf. Die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Ja, Jesaja hat genau hier gelernt. Egal, wie groß die Organisation war, wie groß der Mann war, auch wenn Gott ihm Tausende und Millionen von Dollars in diesem Zeitalter, in dem wir leben, gegeben hatte, bedeutete das nicht das Geringste vor Gott. Sein Wort war, sein Wort ist das Höchste, und damit steht es fest. Ihr müsst euch an sein Wort halten. Demütigt euch vor ihm. Beachtet, dann finden wir heraus, dass er etwas getan hat, was dem Wort widersprach, und er wurde dadurch verflucht, egal wie groß er war. Wie großartig David war, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, und doch entfernte er sich vom Wort. Du sollst nicht Ehe brechen. Aber David war überheblich. Er dachte, ach, Gott kümmert sich doch nicht darum. Gott achtet auf jeden Gedanken, den ihr denkt. Eure Gedanken sollen genau richtig sein. Worum ging es? Nun, weil er es vergessen hatte. Er ist davon abgekommen. Er hat es nie vergessen, denn er wurde eines Besseren belehrt. Nun, Gott stellt seinen Mann an einen bestimmten Platz und er wird keinen anderen akzeptieren. Es gibt niemanden, der den Platz des anderen einnehmen kann. Ein Bruder Green hat vor ein paar Augenblicken diese Musik gehört. Es ist lange her, dass ich Bruder Green gehört habe. Und es hat mein Herz wirklich begeistert. Ein guter Mann. Aber ich habe in den Tagen von Frau McPherson gelesen, was da so alles los war. Frau McPherson war eine einflussreiche Frau. Aber mir fiel auf, dass jede Predigerin ihre Bibel so tragen musste wie Frau McPherson. Oh mei, und wir finden das Gleiche. Es gibt heute 10.000 Billy Grahams. Habt ihr jemals bemerkt, dass sie versuchen, so zu reden wie er? Ihr seid, was ihr seid. Bleibt, was ihr seid. Ihr könnt nicht Billy Graham sein, und Billy Graham kann nicht so sein wie ihr. Euer Platz ist genauso wichtig wie der von Billy Graham. Wenn ihr euch um die Popularität der Welt bemüht, könnt ihr vielleicht versuchen, zu imitieren. Im Reich Gottes erreicht ihr damit nichts. Ich wäre lieber ein Fußabtreter im Haus Gottes. Bleibt so, wie ihr seid, wie Gott euch geschaffen hat. Oh, wie könnten wir sagen? Der Grund, warum sie das tun, ist, dass sie sich nicht bewusst sind, dass Gott sie beobachtet. Seht ihr? Ihr verliert den Gedanken, dass Gott da ist und euch zuhört. Gott zeichnet alles auf, woran ihr denkt. Und er weiß es in seinem Aufzeichnungsbuch. Eure Gedanken sind im Himmel lauter als eure Stimme auf der Erde. Denkt das Richtige. Als ich zu dem kleinen Josef sprach, sagte ich, ein kleiner Junge wird auf dieser Welt geboren. Er steht mitten auf der Straße und wird auf Golgatha, auf Christus verwiesen. Auf beiden Seiten der Straße steht ein Baum. Einer auf der linken Seite, den ich den Falschen nenne, ist, wenn er anfängt, kleine Jungs ins Gesicht zu schlagen, weil sie ihn geschlagen haben. Und wenn sie diese Dinge anfangen zu tun, zieht es den kleinen Jungen durch diesen Einfluss und macht ihn krumm. Aber wenn er die andere Seite der Straße nimmt, die der Heilige Geist ist, weist er ihn geradewegs nach Golgatha und hält ihn auf diesem Weg. Er lässt euch geradlinig werden. Eure Gedanken. Es ist genauso leicht, gute Gedanken zu denken, wie schlechte zu denken. Es ist genauso leicht, gut über die zu denken, die schlecht über euch reden, wie es umgekehrt der Fall ist. Und das ist viel besser. Es wird euch helfen, aufrecht zu wachsen. Seht ihr? Bleibt aufrichtig mit Gott. Und jetzt beeilen wir uns. Die Vision im Tempel. Er sah Gott auf seinem Thron, hoch erhoben. Oh, beachte die himmlischen Seraphim, was Brenner bedeutet, eine besonders gestaltete Person. Als dieser Jesaja in den Tempel hinabstieg, hatte er sich auf die Schulter von Usia gestützt, und wohin der König auch ging, er fand heraus, dass der König, so einflussreich er auch gewesen war und so viel er auch getan hatte, großartig war, aber er fand heraus, dass er versagte, als er versuchte, den Platz eines anderen einzunehmen. Es gibt heute so viele fleischliche Nachahmungen. Was bewirkt das? Lasst mich mal. Klammer auf. Die Brüder sagen, es ist in Ordnung. In Ordnung. Mach nur weiter, Bruder. Klammer zu. Weitermachen? In Ordnung. Dankeschön. Nehmt zur Kenntnis, dass Gott heute ein Zeichen auf die Erde schickt. Und wenn wir das tun, was passiert dann? Alle müssen gleich sein. Es ist noch nicht lange her, dass sie einen kleinen Pfingstjungen namens David Walker heraufgebracht haben. Und dieser kleine Junge war ein Prediger. Ich habe gehört, wie kleine Jungs sagten, das kleine Jesuskind, geboren in einem Mann. Mama, wie war das noch? Seht ihr? Aber nicht dieser kleine Junge. Ich ging hin, um ihn zu hören. Er warf seinen Mantel ab, nahm einen Text und behandelte ihn wie einen Geistlichen. Aber ich glaube, er gehörte zu der Einheitsgruppe. Nun, die Gruppe der Dreiheit wird sich nicht dafür einsetzen. Das kann ich euch sagen. So besorgten sie ihnen einen kleinen David. Und als der kleine Junge in Florida ankam, rief er mich an, um ihm dort zu helfen. Ich nahm die Titelseite der Zeitung und sie mussten einen extra Abschnitt für die kleinen Davids einrichten. Kleine Jungen, kleine Mädchen, kleine Dreijährige, Zweijährige, alle versuchten, ihre kleine Gruppe zusammenzuhalten. Mir kam es so vor, als wäre es eine pfingstliche Essensmarke geworden. Wenn sich alle Brüder um den kleinen Jungen geschart hätten und für ihn gebetet hätten, damit er nicht überheblich wird, und ihn in alle Gruppen geschickt hätten und ihn dazu gebracht hätten, seine Lehre für sich zu behalten und nur zu predigen, dann hätte er Zehntausende von kleinen Kindern gewinnen können. Aber sie haben sich kleine Nachahmungen einfallen lassen und die Außenwelt kam hier herein. Sie haben von einem kleinen David gehört und hier ist einer, der größer ist als der kleine David. Also kamen sie vorbei und sahen sich das an und sagten, nun, sie gingen da rein und sahen einen totalen Flop. Und dann gehen sie zurück und sagen, da bist du ja. Wenn sie jemanden in Zungen reden hören und eine Deutung geben, sagen sie, der Herr wird etwas Bestimmtes tun und sehen, wie es einfach so geschieht. Dann gehen sie zu einem anderen und sehen, dass nur ein Haufen fleischlicher Nachahmungen zurückkommt. Sie gehen herum und sagen, ihr seid alle verrückt. Seht ihr, das sind fleischliche Vergleiche. Tut das nicht. Die auf den Herrn harren, werden neue Kraft schöpfen. Lasst mich meinen Stolz demütigen und einfach seinen Namen anrufen. Lass mich warten, Herr. Wenn er nie mehr für mich tut, als mich zu retten, dann will ich das auch. Wenn du mich brauchst, dann zeige es mir, damit ich es weiß, und dann gehe ich. Aber du sagst es mir zuerst. Ich bin hier, dein Diener. Tut das, und euer Einfluss wird groß sein. Beachtet, Gott ist allein heilig. Dieser Prophet hatte sich an die Arme des Königs gelehnt. Aber als er herausfand, dass etwas stattgefunden hatte, egal wie sehr ein Mensch gesegnet war, wenn Gott, er diese Grenze zwischen Irrtum und Wahrheit überschreitet, ruft Gott seine Hand. Dann ging Jesaja in den Tempel und fiel auf die Knie. Zweifellos hatte er gesagt, ja, ehrenwerter König, eure Heiligkeit, Herr, und so weiter. Aber es war, oder eure Majestät, mein Herr, es wäre wohl etwas anderes gewesen. Er fiel auf den Tempel, auf den Altar und begann zu schreien. Und während er weinte, kam Gott in einer Vision herab. Und er sah Engel, die durch den Tempel hin und her gingen, mit Flügeln über den Füßen und Flügeln über dem Gesicht, die flogen und riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Und er sagte, ich sah Gott erhöht, weit höher als jeder Mensch hier auf Erden, über einen Salomo oder einen David oder einen Usia. Gott wurde an einen Ort gehoben, an den der Mensch nicht kommen kann. Und dann wurde er von einem anderen Weg beeinflusst. Er sah Gott hoch erhoben, hoch, weit oben und seinen Zug. Und als er diese mächtigen Wesen sah, war der Ort mit Rauch gefüllt. Und er sah, wie die Säulen des Tempels, die Pfosten, durch ihre Stimme zu beben begannen. Das hatte er bei Usia nie gesehen. Er sah, dass ein sterblicher Mensch fallen kann. Egal wie sehr er gesegnet ist, er kann trotzdem fallen. Aber er schaute auf einen, der nicht fallen kann, dessen Fundament sicher ist. Sogar die Säulen des Tempels bewegten sich bei ihren Stimmen. Stellt euch das vor. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter. Denkt daran, dass sogar Engel ihre heiligen Gesichter verhüllen. Die Seraphim sind neben den Cherubim. Sie sind genauso wie die Cherubim. Sie sind die Opferverbrenner. Sie weisen den Kindern, den Anbetern den Weg und sichern ihnen den Weg. Und die Seraphim, die in der Gegenwart Gottes bleiben, müssen ihr Gesicht bedecken. Dann nehmen wir gerade den Namen Gottes und benutzen ihn auf irgendeine Weise, prophezeien damit, was aber nichts anderes bedeutet als eine Art fleischlicher Einfluss und so weiter, und sagen Dinge, die nie passieren, und tun so, als ob sie nie beachtet werden. Wenn ihr etwas sagt und es ist nicht passiert, dann tut Buße und sagt es, dass ihr euch geirrt habt. Dann wird euer Einfluss zurückkommen. Dann ist der Mann ehrlich. Diese Engel, die Seraphim, kennen keine Sünde und wissen nichts von Sünde. Sie verbrennen nur das Opfer, um den Anbetern, den Heiligen, einen Weg zu bahnen. Und sie müssen ihre Gesichter bedeckt halten. Was würde das sein an der Seite von Usia? Bedeckt eure heiligen Gesichter in der Gegenwart Gottes mit Ehrfurcht. Nun, da ist keine Ehrfurcht. Es scheint, als könnten wir im Namen des Herrn einfach alles tun und damit durchkommen. Solange wir zu einer bestimmten Gruppe gehören, die einen guten sozialen Status hat, und sie uns unsere Papiere nicht wegnehmen, die Priester und Bischöfe und so weiter nehmen uns unsere Papiere nicht weg und wir haben immer noch einen guten Einfluss unter den Menschen. Aber was für einen Einfluss haben wir in der Gegenwart Gottes? Kehren unsere Gebete ins Leere zurück oder werden sie erhört? Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, so bittet, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Und noch mehr als das wird er tun. Denn ich gehe zum Vater. Wo sind wir, Pfingstleute? Finden wir uns heute Morgen auf der Straßenkarte wieder? Lasst uns nicht übersehen werden. Nein, Herr, es gibt nur einen Weg in den Himmel. Und das ist die Straße der Heiligkeit. Die Gerechten wandeln in ihr. Der Ungläubige lacht darüber. Es kommt darauf an, was du bist. Nun, die Menschen haben keine Ehrfurcht. Und die, die versuchen, richtig zu leben, einige von ihnen, die den Standpunkt einnehmen müssten, den der Mann oder die Frau eingenommen hat, lachen über sie. Neulich hat ein Mann, weil eine Frau ihr Haar nach hinten gezogen und einen Haarknoten gemacht hatte, Jesaja 5 genommen und gesagt, schneide das Haar ab, denn da steht das Ersatzrad. Jeder Mann, der nicht mehr über das Wort Gottes weiß als das, wenn das Wort Gottes sagt, dass es eine Entehrung, eine Schande, eine unehrenhafte Sache ist, wenn eine Frau ihr Haar schneidet. Er sagte, lass die Luft aus deinem Ersatzrad, wenn du in diese Gemeinde kommst. Und die Frauen lachten über sie. Warum? So ist das. Keine Ehrfurcht. Sie kennen das Wort nicht. Sie respektieren es nicht, wenn es ihnen gesagt wird. Prediger sehen das Wort Gottes und weigern sich, in ihm zu wandeln. Das erinnert mich daran, als ich herunterkam, hatte ich eine von diesen Kameras hier. Und das ist für mich etwas Neues. Billy arbeitet damit ziemlich geschickt. Und sie hat so einen Entfernungsmesser, was auch immer das ist. Und ich habe etwas durchgeschaut. Ich sah 3 oder 4 Objekte und sie sahen alle sehr ähnlich aus. Ich sagte, das kann nicht sein. Ich schaute in diese Richtung und sah nur eines. Dann schaute ich in diese Richtung und ich sah 3 oder 4. Ich nahm dieses kleine Ding in die Hand und fokussierte es, bis es eins wurde. Das ist es, was die Gemeinde braucht. Einen Entfernungsmesser. Benutze deinen Entfernungsmesser. Was ist das? Hier ist er, denn wer auch nur ein Wort davon wegnimmt oder ein Wort hinzufügt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen werden. Dein Entfernungsmesser. Wenn du 3 oder 4 hast und nicht weißt, was du damit tun sollst, zieh sie zu einem zusammen. Gott ist eins, sein Wort ist eins, sein Volk ist eins, nicht 56, 666 Organisationen. Sie sind eins, nur eine. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir, ich in euch und ihr in mir. Genau, nimm deinen Entfernungsmesser und zieh ihn heran. Keine Ehrfurcht. Die Menschen versuchen, das Richtige zu tun. Männer setzen sich für das Wort Gottes ein und sagen, ich werde meine Gemeinde reinigen lassen. Und schon kommt eine Beschwerde von jemand anderem und er wird rausgeworfen. Er muss auf die Straße gesetzt werden. Warum? Sie sind nicht von seiner Anwesenheit überzeugt. Ihr solltet tun, was David sagte. Stellt den Herrn immer vor euer Angesicht. Ich werde mich nicht beirren lassen. Der Herr soll vor mir sein. Ich werde ihn jetzt zu meiner Rechten haben. Er wird vor meinem Angesicht sein. Wo immer ich auch hinkomme, will ich Jesus darin sehen. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich werde nichts tun. Mein Einfluss soll nur für ihn sein. Dann hat euer Entfernungsmesser die Wahrheit gefunden. Denn wenn das Leben von Christus... Lasst den Geist, der in Christus war, in euch sein. Und er war immer auf das Wort des Vaters bedacht, um sein Geschäft zu erledigen. Er sagte, wer von euch kann mich der Sünde, des Unglaubens bezichtigen? Alles, was die Bibel sagt, dass ich tun werde, habe ich bewiesen. Gott hat es durch mich bewiesen, dass ich der Messias bin. Wer von euch kann mich der Sünde bezichtigen? Bis ihr die Dinge tun könnt, die ich getan habe, und das Wort durch euch beweisen könnt, dass das Wort durch mich bewiesen ist, dann haltet still. Denn Sünde ist der Unglaube an das Wort Gottes. Wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Seht ihr? Oh, wo stehen wir hier? Gemeinde, wo steht sie? Nun, sie hatten zwei Flügel über ihren Füßen. Was war das? Demut in seiner Gegenwart. Moses zog seine Schuhe aus, in der Gegenwart Gottes. Paulus fiel zu Boden, um den Boden zu küssen. So war es. Er war in der Gegenwart Gottes. Johannes der Täufer sagte, ich bin nicht einmal würdig, die Schuhe an seinen Füßen zu lösen. Flügel über den Füßen, Demut, darauf achten, wo sie wandeln, was sie tun und erkennen, dass sie sich auf heiligem Boden befinden. Wenn wir das täten, würden wir nie an diesen Orten wandeln, die falsch sind. Wir würden diese Dinge nie tun, und das ist falsch. Also merkt auf, immer zuhören. Seid euch eurer Bescheidenheit bewusst. Wer bist du? Stecke deinen Finger in einen Eimer mit Wasser, ziehe ihn heraus und finde das Loch, in das du deinen Finger gesteckt hast. Dann sag, das war ich. Du bist ein Nichts. Man wird dich nicht vermissen, wenn du nicht mehr da bist. Hier draußen gibt es einen Trauerzug, und das war's. Aber dein Einfluss wird weiterleben. Und weiterleben und weiterleben. Deshalb können die Ungläubigen auch heute noch nicht erklären, warum ein Mann, Jesus Christus, der fleischgewordene Gott ist, so einen Einfluss hatte. Als er sein Leben hier unten auf der Erde ließ, entstand ein Sog, der alle Menschen zu ihm zog, in den großen Strudel seines Lebens, der einst auf der Erde war. Man kann sich ihm nicht nähern, ohne hineingezogen zu werden. Aber du und ich, wir sind nichts, wir sind nichts. Lass uns darüber nachdenken, was uns anzieht. Ich, mein kleines Boot auf dem Meer der Zeit bedeutet gar nichts. Aber die große Sache, die mich anzieht, ist es, auf die ich versuche hinzuweisen. Das ist es. Oh ja, gut, seid euch eurer Bescheidenheit bewusst. Drittens, lass uns nachdenken. Er hatte zwei Flügel über seinem Gesicht in der Gegenwart Gottes, Demut und oder Ehrfurcht. Und zweitens hatte er zwei Flügel über seinen Füßen. Was war das? In Demut. Und drittens, er flog mit ihnen, setzte sich selbst in Aktion. Er setzte sich selbst in Aktion mit zwei Flügeln. Zwei weitere Flügel bedeckten sein Gesicht in Ehrfurcht. Zwei Flügel bedeckten seine Füße. In Demut und zwei Flügel. Er war in Aktion. Was hat er getan? Er hat es dem Propheten gezeigt. Dadurch zeigte er dem Propheten, wie seine vorbereiteten Diener sein müssen. Ein von Gott vorbereiteter Dienst muss ehrfürchtig, demütig und in Aktion sein. Aber wenn du dein Gesicht entblößt, deine Füße entblößt, wird deine Handlung nichts nützen, weil du falsch erregt bist. Seht ihr? Es braucht alles, um euch zu leiten. Ehrfurcht, Demut und Aktion. Das ist es, was Gott von dieser Pfingstgruppe will. Denn Gott will, dass seine Gemeinde in Aktion ist. Wie die Frau am Brunnen. Sobald sie, als sie dort stand und diesen Juden anschaute, der zu ihr sprach. Und er sagte, Frau, bring mir zu trinken. Und sie sagte, nun, der Brunnen ist tief. Und sie sagte, du hast nichts, um daraus zu schöpfen. Und übrigens, zunächst, sagte sie, haben wir nichts miteinander zu tun. Du weißt, dass es hier Rassentrennung gibt. Also haben wir nichts miteinander zu tun. Ich bin eine Frau aus Samaria und du bist ein Jude. Wir haben nichts miteinander zu tun. Seht ihr? Sie ging mit dem alten Trend. Aber er sagte zu ihr, wenn du wüsstest, mit wem du sprichst oder wer mit dir spricht, würdest du mich um einen Trink bitten. Sie sagte, der Brunnen ist tief, du hast nichts, um daraus zu schöpfen. Er sagte, Geh, hol deinen Mann und komm her. Warum, sagte sie, ich habe keinen Mann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt. Du hattest 5, und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Schaut, schnell wich sie zurück. Was war das? Nicht wie die Pharisäer. Als sie das sahen, sagten sie, dieser Mann ist Beelzebub, ein Wahrsager. Er hat mentale Telepathie. Seht ihr? Wir werden nichts zu tun haben. Wir werden das alles vor unserer Gemeinde erklären. Schließlich kennt er das Wort nicht. Wir kommen aus der Schule. Wir haben keine Aufzeichnungen darüber, dass er jemals aus unseren Seminaren gekommen ist. Oho! Aber er hatte die Wahrheit, eine bestätigte, von Gott gegebene Wahrheit. Und was passierte? Ihre Flügel gingen schnell über ihr Gesicht. Die Flügel gingen über ihre Füße. Sie sagte, Herr, nicht Beelzebub. Herr, soviel ich weiß, musst du ein Prophet sein. Ich weiß, dass wir seit Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr hatten. Aber die Heilige Schrift sagt, wenn der Messias kommt, wird er ein Prophet sein wie Mose. Und wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er diese Dinge tun. Aber ich verstehe das nicht. Wer bist du? Du musst ein Prophet sein. Wenn der Messias kommt, wird er dasselbe tun, was du getan hast. Denn er wird der Gottprophet sein. Er sagte, ich bin er, der zu dir spricht. Dann trat sie in Aktion. Kommt, seht einen Menschen. Was hat er heute getan? Was sagst du heute? Er gehört nicht zu unserer Organisation. Keine Ehrfurcht, keine Demut. Er schließt sich nicht unseren Gruppen an. Wenn sich eine Gemeinde so erhebt, heißt es, das ist eine Pfingstgemeinde. Schaut, woher es kommt. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist gut. Tauben sind immer zusammen. Also er, gut, sagte, gewiss, sie essen auch Taubenfutter, nicht Krähenfutter. Eine Krähe ist ein Heuchler. Sie kann Taubenfutter essen und gleichzeitig ein Geier sein. Aber eine Taube kann kein Krähenfutter essen. Sie hat keine Galle. Das ist richtig. Würde sie es fressen, würde es sie umbringen. Aber die Krähe kann sich hinsetzen, eine Menge von ihrem Aasfutter verzehren, sich satt fressen und dann rausgehen und mit der Taube Mais verzehren. Aber mit einer Taube kann man das nicht machen. Sie kann nur ihr eigenes Futter verspeisen. Und eine echte Taube Gottes ernährt sich nur vom Wort Gottes. Sie kann nicht die Dinge der Welt nehmen. Nein, sie kann sie nicht verdauen. Das ist alles. Es würde sie umbringen. Also kann sie es nicht ertragen. Aber sie sitzen alle auf derselben Schlafstelle. So, das war's. Sie haben es in der Arche getan und sie tun es seitdem immer noch. Da haben wir es also. Jesus sagte, lasst sie alleine. Er sagte, an jenem Tag wird der Weizen in die Scheune getragen werden und so weiter. Ich halte euch lange auf, aber ich werde mich beeilen, wenn ich das kann. Beachtet, nur schnell, ich will es gar nicht sagen. Ihr wisst schon, das ist kein Scherz, Freunde, das ist die Heilige Schrift. Seht ihr? Die Frau wurde demütig und trat in Aktion. Warum? Erstens, weil sie ehrfürchtig war. Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Flügel über ihren Füßen, über ihrem Gesicht. Sie erkannte ihn. Du bist ein Prophet. Das glaube ich. Wir wissen, wann der Messias kommt. Wir haben seit Malachi keinen Propheten mehr gehabt. Aber wir werden hier unten gelehrt, dass eines Tages einer unter den Juden aufstehen wird, und er wird der Messias sein. Mose sagte, wenn ein Mann unter euch ist, der ein Geist oder ein Prophet ist, und wenn das, was er sagt, eintrifft, dann wisst ihr es. Das ist genau das Gleiche, was Jeremia zu Hanania sagte, und so weiter. Wenn das eintrifft, dann wissen wir, dass es sich bewahrheitet. Es ist die Wahrheit. Und jetzt sagst du mir, dass ich 5 Ehemänner hatte und dass das die Wahrheit ist. Und ich lebe jetzt mit einem anderen Mann zusammen. Ich weiß also, dass du ein Prophet sein musst. Ich weiß, dass die Zeit gekommen ist, dass der Messias kommt und er wird uns diese Dinge sagen. und er sagte, ich bin er. Und sobald er sich zu erkennen gab, ging sie in Aktion, quer durch die Stadt, und sagte, kommt, seht einen Mann, der mir die Dinge gesagt hat, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Verpasst es nicht, Männer. Er sitzt da draußen auf dem Baumstumpf. Oh, ich könnte heute Morgen sagen, derselbe Messias in Gestalt des Heiligen Geistes ist gerade hier. In Klammer auf, verpasst es nicht, Gemeinde. Klammer zu. Und zeigt dieselben Zeichen und dieselbe Sache. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Dieselben Zeichen, das muss es sein. Wenn ein Leben in einer Weinrebe wächst, wenn du das Leben eines Kürbisses in eine Weinrebe übertragen könntest, würde sie einen Kürbis oder eine Wassermelone wachsen lassen, egal welches Leben in ihr steckt. Und wenn das Leben Christi durch den Heiligen Geist in dich übertragen wurde, trägst du die Frucht, du lebst das Leben. Wenn wir also hier Kürbisse tragen und eigentlich Trauben tragen sollten, dann stimmt etwas nicht. Seht ihr? Also nehmt das Leben aus euch heraus. Ihr braucht es nicht mitzunehmen. Die Transfusion ist offen. Heute Morgen. Es gibt einen Born, gefüllt mit Blut aus Immanuels Adern, in den die Sünder eintauchen können. Nachahmer können dort eintauchen und ihre ganze Verstellung verlieren, um etwas Echtes zu bekommen. Und dann wird dein Einfluss unter den Menschen groß sein. In der Gegenwart Gottes. Die Frau ging in Aktion. Petrus war eines Tages vielleicht ein bisschen im Zweifel. Er ließ sein Boot an einen Mann aus Galiläa, der unter den Leuten ziemlich heruntergekommen war. Als Beelzebub, ein Wahrsager, ein böser Geist war auf ihm. Wir wissen, dass du ein Samariter bist und dass du verrückt bist. Wir wissen, dass du einen Teufel hast. Und alle Gemeinden hatten ihn hinausgeworfen. Und doch war er so gerade heraus mit dem Wort, wie man nur sein kann. Wer von euch wagt zu behaupten, dass er es nicht war? Das ist richtig. Sagt nicht, dass er es nicht war. Er war ganz im Gegensatz zu ihren Überzeugungen. Aber er hatte genau das Wort, konnte es in der Heiligen Schrift beweisen. Er sagte, wer kann mich der Sünde anklagen? Somit hatte er es. Und als Petrus ihm das Boot lieh, sagte er, werft es in die Tiefe hinaus und lasst es zu Wasser. Er sagte, ich habe die ganze Nacht gefischt, da draußen ist nichts zu finden. Ich sagte, werft es in die Tiefe hinaus. Nun, wenn dieser Mann der Messias ist, dann ist er ein Prophet. Also werde ich das Boot hier rausziehen. Und er warf das Netz aus und sagte, auf dein Wort hin werde ich es annehmen. Ich kenne dich zwar nicht, aber deine Rede klingt gut. Also werde ich das Netz auswerfen und sehen. Und ich warf das Netz aus. Und als es sank, sagte er, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Das gleiche musste Jesaja sagen. Weiche von mir, Herr, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich wohne unter einem unreinen Volk. Er fand heraus, dass das Wort Gottes wirkt, wenn man Gott beim Wort nimmt. Als der blinde Mann geheilt wurde, konnte er nicht mehr schweigen. Warum? Er war in Aktion. Petrus ging in Aktion. Die Frau ging in Aktion. Der blinde Mann konnte sich nicht zurückhalten. Er sagte, ist dieser Mann ein? Gebt Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Er sagte, es ist seltsam, dass ihr alle nicht wisst, wer er ist und dass ihr Führer seid. Es ist seltsam, dass der Tag gekommen ist, an dem ein Mann die Augen eines Blinden öffnen konnte. Und ihr Geistlichen wisst nicht, wer er ist. Der Mann hatte eine gute Theologie. Sagte, das ist schon seltsam, dass ihr die geistlichen Führer des Tages sein sollt. Und hier wurden einem Mann die Augen geöffnet, der blind ist. Ihr wisst, dass ich blind bin. Ihr wisst, dass ich blind war und jetzt kann ich sehen. Er sagte, ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich kann sehen, während ich vorher blind war. Er schritt zur Tat. Er hatte sein Gesicht und seine Füße bedeckt. Er sagte, Herr, Wer ist dieser, dass ich anbeten kann? Dann wollte er es wissen. Der blinde Mann, sicher, er verbreitete seinen Ruhm überall hin. Hör zu, die Menschen an Pfingsten bedeckten ihre Füße, sie bedeckten ihre Gesichter, es war ihnen egal, was die Juden sagten. Sie hatten einen Auftrag von Gott, ein Wort Gottes, um zum Tempel hinaufzugehen, nach Jerusalem, und dort oben in Jerusalem zu warten, bis der Heilige Geist kam. Und da waren sie und gehorchten seinem Wort. Demut, Verbeugung. Doch die Gemeinde lachte sie aus. Ein Haufen Ketzer sitzt da oben im Obergemach. Verhüllte Gesichter in der Gegenwart Gottes. O Herr, du hast die Verheißung gegeben. Wenn etwas Böses in mir ist, dann reinige mich, Herr. Auf einmal kamen Flügel des Handelns herunter und sie traten in Aktion. Diejenigen, die Angst hatten, wollten kein Zeugnis auf der Straße ablegen. Sie waren auf der Straße, redeten in anderen Zungen und waren in Aktion. So sehr, dass die Leute sagten, diese Männer sind voll von neuem Wein. Und Petrus, der die Heilige Schrift genau kannte, sagte, sie sind nicht voll neuen Weines, sondern dies ist das. Und ich habe immer gesagt, wenn dies nicht das ist, dann behalte ich dies, bis das kommt. Also gefällt mir dies so gut, dass ich es so lange behalte, bis das kommt. Ich glaube, dies ist das. Na gut, in Ordnung. Ja, sie sahen Gottes Verheißung erfüllt. Das hat sie in Aktion versetzt. Und was wir gesehen haben, seine Verheißungen in diesen letzten Tagen, das, was wir selbst gesehen haben, sollte jeden von uns zum Handeln bewegen. Aber wisst ihr warum? Wir bedecken unser Gesicht und unsere Füße nicht richtig. Unsere Flügel werden nicht funktionieren. Seht ihr? Wir haben diese Flügel ausgebreitet und diese Flügel ausgebreitet und versuchen, diese auch auszubreiten. Wir fächeln nur Luft. Seht ihr? Bedecke dich, demütige dich und tritt dann in Aktion. Oh mei! Das, was wir gesehen haben, sollte jede Seele in Aktion versetzen. Es sollte eine Gemeinde entstehen lassen, die hier in Phoenix eine Erweckung auslöst, so dass Leute aus Europa einfliegen, um zu sehen, was hier passiert ist. Sie würden sagen, es gibt einen Ort in Arizona namens Maricopa Valley, eine Stadt namens Phoenix. Dort ist etwas ausgebrochen, bis sich die 7 Donner aus Offenbarung 10, die nicht einmal in der Bibel stehen, manifestieren. Die Kraft Gottes, die Endzeit ist da. Dieser Engel hat die losen Enden zusammengetragen, und wir sind hier. Amen. Er wollte gerade die Donnersprüche aufschreiben, da sagte er, schreib sie nicht auf, versiegle sie. Und an dem Tag, an dem dieser letzte, 7. Engel erschallt, das 7. Gemeindezeitalter, das laodizäische Gemeindezeitalter, das Geheimnis Gottes, alles über Gott, dass Gott nicht ein großer Haufen von Göttern ist, sondern ein Gott, und alle diese anderen Dinge sollten alle in jener Zeit vollendet werden. Die großen Schlachten von früher hatten die losen Enden hervorgebracht. In diesem letzten Zeitalter sollte alles zusammengefügt werden. Er sagte, und wenn das erklingt, kommt ein Engel herab und sagt, die Zeit wird nicht mehr sein. Ich schwöre bei dem, der für immer und ewig lebt, die Zeit wird nicht mehr sein. Oh, wir sind hier, Bruder, Schwester, wir sind an der Zeit. Lassen wir uns vom Heiligen Geist zum Wort Gottes beeinflussen. Lassen wir Gott die Beeinflussung in unseren Herzen machen und lassen wir uns nicht von anderen beeinflussen. Seht ihr, das sollte uns dazu bringen, ehrfürchtig und demütig zu handeln, wenn die Feuersäule wieder unter uns auftaucht, so wie sie die Kinder Israels geführt hat. Die Zeichen für sein Kommen liegen vor uns. O mein Gott! Das Wort, in dem das Wort erfüllt wird, sehen wir die Verheißung. In den letzten Tagen wird er seinen Geist ausgießen. Schaut euch die Presbyterianer, Methodisten und Baptisten an. Sie kommen in diese Bewegung. Wusstet ihr das? Hört zu, Brüder, Versteht ihr die Heilige Schrift nicht? Die Bibel sagt, als die schlafende Jungfrau gekommen ist, um Öl zu kaufen, da ist der Bräutigam gekommen. Mir fällt auf, dass ihr in euren vollen Evangeliumsgeschäftsleuten, Vater so und so, den Presbyterianer, und Vater so und so, den Katholiken, ins Spiel bringt. Und all das. Übrigens sind sie keine Väter. Die Bibel sagt, niemand soll auf Erden Vater heißen. Sie sind Prediger. Und ich respektiere sie in jeder Hinsicht, in der sie respektiert werden können. Aber ihr sollt sie nicht Vater nennen. Und ihr Geschäftsleute, ich hoffe, der Redakteur ist heute Morgen hier. Ja, wie kommt es, dass ihr eine Erklärung auf die Rückseite schreibt, was eure Glaubensbekenntnisse sind und solche Sachen, und dass ihr interkonfessionell seid? Das solltet ihr lieber sein lassen. In Ordnung. Nehmt es zur Kenntnis, meine Brüder und Schwestern. Hört zu, als der Bräutigam kam, wachte die schlafende Jungfrau auf, und der Klang erklang. Siehe, der Bräutigam kommt. Ist das der Tag, an dem wir leben? In Klammer. Die Versammlung sagt, Amen. Klammer zu. Und die schlafende Jungfrau Rose, die Methodisten, Presbyterianer, Katholiken und alle anderen kommen herein. Oh, gebt uns etwas von diesem Öl. Wir sehen es. Sie sagten, wir haben gerade genug für uns selbst. Ihr müsst es selbst besorgen. Und während sie noch verweilten, kam die Braut. Und noch nie in der Geschichte des Gemeindezeitalters, noch nie in der Geschichte der Pfingstbewegung in den letzten 50 Jahren, gab es eine Zeit, in der die konfessionelle Welt so über uns hereinbrach wie jetzt. Ist euch nicht klar, dass dies der letzte Aufruf ist? Und trotzdem machen wir einfach planlos weiter, als wäre nichts geschehen. Gott sei gepriesen. Ich kann im Geiste tanzen. Ich, oh, 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 mei. Jesus sagte, viele werden an jenem Tag zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, habe ich diese Dinge nicht getan? Aufrichtigkeit, euer Einfluss, mei, ja. Was wir gesehen haben, sollte uns in Aktion versetzen. Wir haben, wie der Prophet Jesaja, gesehen, wie die selbstherrlichen Konfessionen ihren Platz verloren haben. Was geschah, als die Erweckung mit Luther kam? Was taten sie? Sie organisierten sich und gründeten die lutherische Organisation. Sie zogen eine kleine Linie und sagten, wir sind Lutheraner. Der Rest von euch ist draußen. Gott hat sie mit John Wesley zerschlagen. Und als John Wesley ging, organisierten Charles, John und Asbury die Organisation. Und was haben sie gemacht? Sie zogen die gleiche Linie wie die katholische Kirche und gründeten eine Organisation. Niemals gab es eine Organisation bis zur katholischen Kirche. Sie ist die Mutter von allem. Nun, ihr, die ihr die Geschichte kennt, wisst, dass dies wahr ist, das Konzil von Nicäa. Nun erfahren wir, dass sie sich dort organisiert haben. Was taten sie? Es starb. Die Methodisten starben genau dort. Sie haben sich seitdem nie wieder bewegt. Dann kamen die Pfingstler. Und was habt ihr getan? Die Generalversammlung, bekannt als Assemblies of God, habt ihr selbst organisiert. Was habt ihr getan? Ihr habt angefangen zu zerfallen. Dann kam die Oneness, genannt The New Issue. Was habt ihr getan? Ihr habt euch selbst organisiert. Gott fügte der Gemeinde etwas hinzu und ihr sagt, oh, wir haben es geschafft und ihr seid nicht mehr dabei. Oh, mein Bruder, das ist nicht Gott. Versteht ihr das nicht? Was habt ihr getan? Ihr seid auf der Strecke geblieben. Gott hat die christlichen Geschäftsleute hier am letzten Tag erweckt. Und wenn sie dasselbe tun, werden sie genau dort sterben. Das ist genau richtig. Tut das bloß nicht. Was? Was ist passiert? Jesaja sah, wie ein großer Mann seinen Einfluss verlor und starb. Und so haben wir die Zeit gesehen, in dieser letzten Zeit, wenn Gott, er, braucht keinen Pfingstler zu erwecken. Er kann auch einen Presbyterianer oder einen Baptisten erwecken. Er kann auch jemanden erwecken, der zu keiner dieser Gruppen gehört. Richtig. Er kann aus diesen Steinen Abrahams Kinder erwecken. Und wir sehen ihn außerhalb der Pfingstgemeinde, einen Mann erwecken, der nichts über euch weiß, so dass ihr euch schämen müsst. Dann lehnt ihr ihn ab und sagt, ach, Unsinn. Warum? Der Priester würde mich sofort rausschmeißen. O Bruder, seht ihr, wohin ihr gelangt seid? Jesaja hat gesehen, dass das seinen Halt verloren hat. Und wir sehen, wie diese Konfessionen ihren Halt verlieren. Oh, ihr seid großartig in der Zahl. Ja, das stimmt. Ihr werdet besser. Gott sagte, als ihr klein wart, habt ihr mich verehrt. Als ihr klein wart, konnte ich mit euch reden. Aber dann wurdest du so groß, dass ich nicht mehr mit euch reden konnte. Und ihr musstet alleine laufen. Das ist es, was wir tun. Wie ein großes Regime, ein 16-zylindriger Düsenberger. Wir haben einen politischen Apparat und ein Regime in den Bewegungen. Es sind die Ältesten und all diese anderen Dinge, die die Sache beherrschen. Und der Heilige Geist wird ausgeklammert. Wenn man versucht, etwas zu tun, das der eigenen Lehre ein wenig widerspricht, sagen sie, ach Unsinn, überprüft es mit dem Wort. Wenn es das Wort ist, glaubt es. Wenn es das nicht ist, lasst es sein. Gott wird sein Wort bestätigen. Richtig. Als Osia sah, dass dieser Mann, ich werde jetzt etwas sagen, und ich will nicht verletzen, aber ich will, dass es hängen bleibt. Osia, er sah wie ein Mann mit großem Einfluss, in Klammer, was, Klammer zu, seinen Einfluss verlor, weil er sich nicht an das Wort hielt. Ist das richtig? Heute erleben wir, dass alle diese großen Konfessionen ihren Einfluss verlieren. Gott greift irgendwo in einem anderen Bereich nach etwas, das nichts mit euch zu tun hat. Seht ihr? Wir sehen es. Diese großen Konfessionen verlieren durch ihre Glaubensbekenntnisse ihren Einfluss. Warum? Sie versuchen etwas zu erfinden, das in die Stelle des Amtes des Gesalbten tritt. Huh, ihr wisst, dass das die Wahrheit ist. Ihr werdet es nie schaffen. Gott wird seinen Gesalbten nehmen, und ihr könnt dieses Amt nicht nachahmen. Gott salbt. Er wählt aus, wen er will. Er verurteilt, wen er will. Gott ist derjenige, der rechtfertigt. Gott ist es, der die Wahl trifft, und er erhebt es. Und wir lehnen es ab und sehen den Einfluss verloren. Gott macht weiter, in seiner Demut, in seiner Art der Demut, und bringt eine Gruppe um seines Namens willen heraus, wie er es versprochen hat. Ja, wir sehen, wie Osia, wie die großen Konfessionen ihren Platz verlieren, weil sie versuchen, den Platz des Gesalbten mit einer Konfession einzunehmen, anstatt das gesalbte Wort zu nehmen. Osia war ein großer König. Gott hat ihn zum König gemacht. Das ist in Ordnung. Aber als er versuchte, sich selbst zu einem Priester zu machen, konnte er es nicht tun. Wir können uns selbst zu nichts machen. Ihr könnt keine Bischöfe, Propheten und so weiter machen. Ihr könnt sie nicht herstellen. Es muss in euch geboren werden. Es muss der Geist Gottes sein, der von Grundlegung der Welt an vorherbestimmt ist. Gott hat die Gemeinde gegründet. Gott hat getan, was er tat. Und wenn wir versuchen, ihn nachzuahmen, verlieren wir unseren Einfluss. O Gemeinde, warum können wir nicht? Hört zu, es ist wie bei einem Ballspiel, wie bei einem Fußballspiel. Jemand bekommt den Ball und die eigenen Spieler versuchen, ihm den Ball wegzunehmen. So kann man das Spiel nicht gewinnen. Sei ein Wächter, bewache den Ball und versuche nicht, ihn dem nächsten Mann wegzunehmen. Ehre sei Gott. Wenn er es hier an der Ecke machen kann, dann segne ihn Gott. Ich bin ein Einheitsgläubiger. Ich kann es tun. Ich bin ein Trinitarier. Ich kann es tun. Er hat kein Recht, das zu tun. Ihr schlagt euren eigenen Spielern den Ball aus den Händen. Alle ihr Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Einheits-, Zweieinigkeits- und Dreieinigkeitsanhänger, ob ihr auf einem Kamel mit einem Höcker, einem Kamel mit zwei Höckern oder einem Dutzend Höcker reitet, was macht das für einen Unterschied? Lasst uns alle zu diesem Brunnen kommen, der mit Blut gefüllt ist, das aus Immanuels Adern fließt und an dem die Sünder sich in die Fluten stürzen. Lasst uns den Ball bewachen. Das ist der Ball. Der Heilige Geist versucht, ihn zu packen. Er wird den Kommunismus verurteilen. Er wird die Sünde verurteilen. Er wird die Ungerechtigkeit verurteilen. Er wird Jesus Christus offenbaren und verherrlichen und seine Person in die Mitte der Menschen bringen. Amen. Sicher. Nein. Jawohl. Die Vision des Propheten löste ein Bekenntnis aus. Ihr müsst nur einmal in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn ihr eine Vision seht, eine echte Vision von Gott, dann seht ihr, wie klein ihr seid. Das ist der Grund, warum ich jetzt an der Westküste bin. Beachtet, geht nur einmal in die Gegenwart Gottes und schaut, was passiert. Seht ihr? Es veranlasste einen Propheten. Was hat dieser Prophet getan? Ich will wirklich zum Schluss kommen. Der Prophet, ein einflussreicher Mann, ein berufener Mann, mehr als ein Bischof, mehr als ein staatlicher Priester, mehr als ein Geistlicher, ein Doktor der Philosophie. Er sagte, ich bin ein Sünder und ein Mann mit unreinen Lippen. Wow, ein Mann, der ein Amt als Prophet hatte. Und als die Engel kamen, erkannte er, dass er ein Sünder war. Und doch können unsere Frauen kurze Haare tragen und im Geiste tanzen. Der Regen fällt auf die Gerechten und die Ungerechten. Unsere Männer können sich an ihre Organisationen klammern und alles, was nicht zu ihnen passt, als Teufel bezeichnen und trotzdem im Geist tanzen und das Evangelium predigen und sich selbst. O Bruder, da ist etwas faul. Das ist richtig. Nun seid nicht böse auf mich. Ihr glaubt, seid einfach aufrichtig vor Gott, während ich hier fertig bin. Nur eine Minute. Das veranlasste diesen großen Propheten zu sagen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Als er dann bereit war zu bekennen, kam die Reinigung. Habt ihr das bemerkt? Er sagte, oh, ich bin ein Mann in Ungnade, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, obwohl ich das höchste geistliche Amt im Lande bekleide. Ich bin ein Prophet in diesem Land, aber ich bin unrein. Meine Lippen sind nicht rein. Ich bin ganz und gar unrein. Wehe mir! Ich sehe den Herrn, den Gott der Heerscharen. Wenn die Engel ihre Gesichter bedeckt hatten, um in seiner Gegenwart zu stehen, dann wird ihr das klar. Wenn die Gemeinde nur erkennen könnte, dass dieser Heilige Geist der Herr, der Gott der Heerscharen ist, bedeckt euer Gesicht und eure Füße, kommt runter. Er hat bekannt, beachtet, dann kam seine Reinigung. Ich werde jetzt etwas sagen, aber lasst euch nicht verletzen. Seine Reinigung kommt nicht durch ein Glaubensbekenntnis. Sie kam durch das Feuer. Seine Reinigung kam nicht durch die Erklärung eines Buches, was so und so gesagt hat. Seine Reinigung kam durch das Feuer. Der Engel ging hinein und holte Feuer vom Altar und legte es auf die Lippen des Propheten. Die Reinigung kommt durch den Heiligen Geist und das Feuer, nicht durch einen neuen Bachelor in Kunst oder einen Doktortitel oder so. Wie Paris Reithit vor einiger Zeit sagte, als er den Heiligen Geist empfing, sagte er in meinem Wohnzimmer, »Bruder Branham, ich habe genug Abschlüsse, um deine Wand zu verputzen. Aber wo ist Gott in all dem?« Er fragte, »Haben sich die Lehrer geirrt?« Ich sagte, »Ich, mit einem Schulabschluss der 7. Klasse, soll sagen, dass die Lehrer sich geirrt haben? Das tue ich nicht. Ich denke, sie hatten recht mit dem, was sie gelehrt haben, aber sie haben nie weit genug gelehrt. Wie der Mann, der Wassermelone isst.« Er sagte, »Der Teil war gut, aber gibt es noch mehr davon?« Ihm einfach einen Bissen geben und sie ihm dann wieder wegnehmen. Nein, wie wenn man einen Kanarienvogel mit großen Mengen an Vitaminen füttert, damit er große, schöne, gesprenkelte Flügel bekommt, damit er schöne Knochen bekommt, damit er ein großer, starker Vogel wird. und ihn dann in einen Käfig sperrt. Er kann damit nichts anfangen. Lasst ihn frei, lasst Gott an ihm arbeiten, setzt ihn in Aktion, wenn er bereit ist, seine Füße zu bedecken. So ist es richtig. Aber denkt daran, es wird nicht funktionieren, solange ihr nicht eure Füße bedeckt. Er steht nur da und fächelt Wind. Ich bin in der Versammlung, ich bin in der Einheit, ich bin das. Er steht nur da und fächelt dem Wind nach und kommt nicht weiter. Aber bedeckt einmal euer Gesicht, bedeckt eure Füße, dann geht in Aktion. Herr Gott, hier bin ich. Zuerst kommt die Reinigung. Beachtet, und auf die Reinigung folgt ein Auftrag. Oh mei, ja, erst ein Bekenntnis, dann eine Reinigung und dann ein Auftrag. Warum? Nachdem der gereinigte Jesaja durch das Feuer gereinigt wurde, rief er nach seiner Reinigung: Herr, hier bin ich, sende mich. O Gemeinde, Geschäftsleute, lasst uns unseren Einfluss nicht verlieren. In Klammer, ich schließe. Klammer zu. Lasst uns heute Morgen unsere Gesichter bedecken. Herr, ich bin ein Nichts. Herr, forme mich und mache mich neu. Ich bin unten im Tempel. Lass mich meine Füße bedecken. Herr, ich bin ein Nichts. Ich bin bereit, alles zu vergessen, was ich je gekannt habe. Wie Paulus. Ich weiß nichts als Christus und den Gekreuzigten. Lass mich, Herr, mich demütigen. Und wenn er dann aufsteht mit einem echten Bekenntnis, mit echter Reinigung, wenn dann der Ruf kommt, wer wird für uns gehen? Dann, Jesaja, kannst du antworten. Hier bin ich, sende mich. Euer Leben wird eure Familie beeinflussen. Es wird eure Nachbarn beeinflussen. Es wird Einfluss auf eure Gemeinde haben. Es wird, wenn ihr nur ein oder zwei gute Mitglieder in eine Gemeinde bringt, die wirklich für Gott brennen, wird das für die Gemeinde mehr bewirken als 40 Erweckungen, die ihr erleben könnt. Richtig. Ein gutes, gereinigtes Mitglied, das mit gutem Beispiel vorangeht, mit einem Gesicht, das die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt, mit Sanftmut und Demut, um in der Kraft Gottes zu stehen. Und beobachtet, wenn jemand krank wird, werden sie diese Person zum Gebet rufen. Oder ihr macht euch über sie lustig, weil ihr Reifen platt ist und so weiter. Ihr könntet all diesen Blödsinn sagen. Aber lasst den Tod einmal über euch hereinbrechen. Dann werdet ihr herausfinden, wer die wirklich aufrichtige Person in der Gemeinde ist, wenn die Kämpfe beginnen. Hier bin ich, Herr. Schick mich, lass meinen Einfluss auf andere wirken, Herr. Für mich ist das Leben Christus und das Sterben ist Gewinn. Lass dieses Wort auf mich einwirken. Und mein Gebet ist, Herr, während ich in diesem Tal hier, dem Maricopa Valley, dem kleinen Sonnenfleck der Welt bin, möge ich in Kontakt mit dem Sohn Gottes sein, der die Sonne des Heiligen Geistes über das ganze Tal verstreuen wird. Und es wird bewirken, dass Brüder, Frauen, Schwestern und sogar Sünder diese Quelle mit Blut gefüllt finden. Mögen wir alle an den Ort des Tempels kommen, an dem wir uns als unrein erkennen und ein Leben führen können, das andere beeinflusst, Christus zu leben. Lasst uns beten. Während wir unsere Köpfe gesenkt halten, werde ich summen. Wirklich, ich kann nicht singen. Summt einfach alle mit, wenn ich die Worte spreche. Als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so rein machte, wie man nur rein sein kann, als die Stimme Gottes sagte, wer wird für uns gehen? Da antwortete er, Meister, hier, sende mich. Sprich, mein Herr, alle zusammen jetzt. Sprich, mein Herr, sprich, und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Aufrichtig jetzt, hört. Millionen von Menschen sterben in Sünde und Schande. Höre ihren traurigen und bitteren Schrei. Eile, Bruder, eile zu ihrer Rettung. Antworte schnell. Meister, hier bin ich. Alle, die gehen wollen, heben jetzt ihre Hände. Sprich, mein Herr, Sprich, mein Herr, sprich, und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Himmlischer Vater, lass das die Tiefe unseres Herzens sein, Herr. Wahrlich, Millionen sterben jetzt in Sünde und Schande. Hier in der Stadt Phoenix sind es buchstäblich Tausende, die in Sünde tappen. Und hier stehen wir heute Morgen, umhüllt von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir alle sind uns seiner erhabenen Gegenwart bewusst. Ich spüre ihn in meinem Herzen. Ich spüre ihn über den Menschen. O Gott, möge eine Vision zu uns kommen, damit wir die Heiligkeit Gottes sehen und erkennen können, wie klein wir sind. Mögen die Pfosten des Tempels in unserer Gegenwart bewegt werden. Und dort, wo wir in seiner Gegenwart sind, Herr, möge die Kraft des Heiligen Geistes uns so erschüttern, Herr, dass nicht nur die Pfosten des Tempels bewegt werden, sondern auch die Pfosten in unserem Herzen, die Pfosten der Gleichgültigkeit, die Tür der Gelegenheit Gottes eintreten lassen. Der Stein des Unglaubens wird weggeschoben, der Stein des Unglaubens weggenommen. Und lass uns, Herr, schnell antworten. Herr, ich demütige mich. Ich will Flügel über meinen Füßen und über meinem Gesicht. Zuerst, Herr, demütige mich, damit ich Einfluss auf die anderen habe. Gewähre es, Herr, segne diese Versammlung. Segne diese Versammlungen, die jetzt stattfinden. Und diese Gemeinden, diese meine Brüder, Herr, trotz aller Widerstände haben sie mich angerufen und mich gebeten, in ihren Gemeinden zu sprechen. O Gott, zünde jede Kerze an, gewähre es, Herr, möge ein Licht, eine große Erweckung über Phoenix kommen. Gib, Herr, dass dies in allen Gemeinden und in deinem ganzen Volk geschieht, an allen Orten und in allen Konfessionen. Und viele dieser kostbaren Seelen hier draußen auf der Straße schauen und wundern sich und warten darauf, dass das Leben Christi unter seinem Volk offenbart wird. Gewähre es, Herr, wir sind vielleicht nicht in der Lage, die ganze Stadt zu beeinflussen. Das ist kaum je gelungen, weil dort Weizen und Unkraut zusammen sind. Aber, Herr, lass uns so begeistert sein, dass wir versuchen, jeden Tag eine kleine Kerze anzuzünden, indem wir jemandem davon erzählen oder etwas tun, das andere dazu bringt, dich zu erkennen und dich zu lieben. Denn dich zu kennen ist Leben. Wir bitten um diesen Segen. Segne unseren Bruder Williams hier, Herr, und Schwester Williams. Wir lieben sie. Sie sind deine Diener. Wir glauben an die Demut, Herr. Sie verneigen sich zu deinen Füßen. Wir sind so froh zu sehen, wie du in ihrer Familie wirkst, mit ihren Töchtern und ihrem Sohn, und wie gnädig du zu ihnen bist. Bruder Rose und so viele andere hier, Herr, von Männern, von großen Männern und meine Pastorenbrüder, die überall in der Stadt sind, und meine Schwestern, Herr, sie sind deine Kinder. Und ich will meine Schulter mit ihnen teilen. Herr, ich will sie festdrücken. Hilf mir, o Gott. Ich bin klein. Ich bin klein und kann nicht sehr stark drücken. Herr, lass mich hier stehen und schiebe du. Gewähre es, Herr, dass wir die große Last Gottes bewegen können, in das Reich Gottes. Gewähre es uns, Vater. Wir vertrauen dir das alles an, wenn wir von heute an vorwärts gehen. Wir vertrauen uns dir an und wir beten für eine große Erweckung. Mögen die christlichen Geschäftsleute in der Lage sein, von dort an weiterzumachen. Und dass, sobald der Kongress vorbei ist, die Gemeinden in Flammen stehen und die Erweckung immer weitergeht, mögen wir in der Lage sein, das Feuer zu entfachen, Herr. Und möge der Heilige Geist diese Flammen anfachen, bis die ganze Gemeinde mit pfingstlichem Feuer brennt. Gewähre es, Herr, wir vertrauen dir alles an, im Namen von Jesus Christus, deinem Sohn. Amen. Es tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe, denn jetzt ist es fast Mittag. Ich denke, wir können auch zum Abendessen bleiben. Aber ich bin dankbar, dass ich hier bin. Eure Kameradschaft und eure Zusammenarbeit waren sehr hilfreich. Und meine Brüder, wie viele von euch wissen, dass ich diese Woche in euren Gemeinden sein werde? Hebe deine Hände herum. So ist es gut. Brüder und Schwestern in der Runde, danke. Und wir laden euch alle ein, diese Woche zu den Treffen zu kommen. Jetzt übergebe ich das Wort an Bruder Williams, der das Schlusswort spricht. In Klammer, leere Stelle auf dem Band. Klammer zu. Bruder Williams sagt, er kann diese Aufgabe besser als ich. In Ordnung. Neigt euren Kopf für eine Minute. Wer von euch möchte heute Morgen vor den Altar treten, weil er wirklich einen Altarruf im Herzen hat? Hebt eure Hand. Sagt, Gott, mach mich zu dem, was ich sein sollte. Ich bin der Ton, du bist der Töpfer. Gott segne dich, Gott segne dich. Wenn ihr jetzt die Hände runternehmt, gibt es hier jemanden, der noch nie Christus angenommen hat und nicht weiß, was das bedeutet? Ihr steht vielleicht unter einem Einfluss, der euch nie etwas Gutes getan hat. Sobald der Einfluss nachlässt, gibt es einen kleinen Gefühlsausbruch. Aber ihr habt das gleiche Leben weitergeführt. Oder vielleicht habt ihr ihn nie angenommen und würdet heute Morgen gerne sagen, Gott, lass dieses Wort in mich eindringen, bis ich mein Gesicht in Demut bedecken und meine Füße bedecken kann und vor deinem Altar knie, bis die Seraphim die Herrlichkeit Gottes über meine Seele winken und mich mit seinem heiligen Feuer reinigen. Würdet ihr eure Hand erheben und sagen, Bruder Branham, bete für mich. Ich bin hier und brauche Gebet. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Oh, Gott segne dich. Das bedeutet, ihr hebt eure Hand. Ihr trefft eine Entscheidung in eurem Herzen. Gott segne dich, mein Bruder. Jemand anderes, einige unserer Schwestern hier, heben die Hand und sagen, Bruder Branham, ich glaube nicht, dass es so ist. Dass du sagst, sie nennen dich einen Frauenhasser, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du mich liebst, wie deine Schwester. Und das tue ich, Schwester, aber ich versuche nur, es euch zu erklären. Ich will nicht, dass ihr euch von Marilyn Monroe beeinflussen lasst. Ich möchte, dass ihr durch Jesus Christus beeinflusst werdet und durch sein Wort. Er ist das Wort. Wenn das Wort euch nicht beeinflussen kann, dann kann es auch Christus nicht, denn er ist das Wort. Das wisst ihr. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich einen Traum, oder besser gesagt, eine Vision. Es war kein Traum. Ich stand direkt vor mir. Ich war draußen im Wald, auf Patrouille, und ich sah zwei Frauen. Und eine von ihnen hatte, die eine Pfingstgemeinde schrieb es, während die andere das andere schrieb. Und die eine sagte, Schwester, findest du es richtig, dass Bruder Branham uns so anbrüllt? Sie sagte, wenn Jesus hier wäre, antwortete sie, würde er das wahrscheinlich nicht sagen. Und sie wussten nicht, wer ich war, und ich stand da. Ich sagte, also, hört mal zu, der Mann hat wohl recht. Es ist egal, ob ihr Jesus noch nie gesehen habt, ob er hier ist oder nicht. Er kann sein Wort nicht ändern. Es wäre genau dasselbe. Sie sagten, nun, das ist doch richtig, oder etwa nicht? Oh, seht ihr nicht, dass es richtig ist, Bruder, Schwester? Könnt ihr nicht sehen, dass Christus sein Wort nicht ändern kann? Er ist das Wort. Gibt es noch mehr davon? Hebt eure Hand und sagt, erinnere dich an mich, Bruder Branham. Ich weiß, dass ich nicht richtig bin. Bete jetzt für mich. Würdet ihr eure Hand heben? Gott segne euch. Das ist euer Ernst. Segne dich, segne dich. So ist es gut. Das ist schön. Gott segne euch. Meint es wirklich ernst, von Herzen. Wir kommen jetzt zum Ende des Weges. Nur noch eine kleine Weile. Wenn ich bei der Konferenz spreche, habe ich einen Abend zumindest, bei der Konferenz. Ich möchte über einige dieser Dinge sprechen, die mir auf dem Herzen liegen und der Grund sind, warum ich heute Morgen hier stehe. Die Leute hier können sagen, Amen und Amen. Der Grund, warum ich heute Morgen hier stehe. Es ist etwas passiert, das es in meinem Leben noch nie gegeben hat. Das ist richtig. Es ist einfach passiert und es hat mich hierher nach Arizona gerufen. Ich bin wegen etwas hier. Millionen sterben jetzt in Sünde und Schande. Hört euch nur ihr trauriges und bitteres Geschrei an. Was bringt Menschen dazu, Unrecht zu tun? Es ist ein Durst in ihnen. Gott hat sie dazu geschaffen, nach ihm zu dürsten. Und sie versuchen, diesen heiligen Ruf mit weltlichen Dingen zu befriedigen, indem sie einer Gemeinde beitreten oder sich zu einem Tanzabend oder Ähnlichem beeinflussen lassen. Sie versuchen, die heilige Sache zu befriedigen, die Gott in sie hineingelegt hat, nach ihm zu dürsten. Und sie versuchen, sich vom Teufel zufriedenstellen zu lassen, indem er ihnen etwas anderes gibt, das sie nicht befriedigt. O Gott, lass es heute Morgen weggenommen werden. O, wie gerne würde ich diese Gruppe von Menschen so mit dem Heiligen Geist gesalbt sehen, dass ihr von hier weggeht. Es müsste nur etwas mit euch geschehen. Etwas, das uns alle von hier wegführt. Mich und dich, mein Freund, uns alle zusammen, damit wir unter dem Einfluss des Heiligen Geistes von hier weggehen und Seelen für Jesus Christus gewinnen. Jetzt haben etwa 30 Leute die Hand gehoben, die mit Gott ins Reine kommen wollen. Davon sind mindestens 8 oder 10 oder mehr Sünder, die ihn nie angenommen haben. Lasst uns beten, und tief in eurem Herzen glaubt ihr es. Das ist alles, was ihr tun könnt, nämlich glauben. Den Rest muss Gott erledigen. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist alles, was Abraham tun konnte. Er musste glauben. Gott musste die Zurechnung vornehmen. Das ist alles, was ihr tun könnt, nämlich glauben. Neigt nun aufrichtig euer Haupt an eurem Tisch oder wo auch immer ihr sitzt, und lasst uns beten. Herr Gott, mir ist klar, wenn es nur eine Hand gegeben hätte, was für ein Gebet könnte ich dann für diese Person sprechen? So wie der Heilige Geist mein Herz leiten würde. Ich stand einmal da, wo sie sind, als Sünder, der Christus und seine Erlösung nicht kannte. Eines Tages habe ich dich angenommen, Herr. Ich wusste nicht, wie ich, Klammer auf, leere Stelle auf Band, Klammer zu. Ich werde es nie vergessen. Herr, es hat mein Leben verändert. Und ich weiß, dass das nicht im Widerspruch zum Wort steht. Es steht im Einklang mit dem Wort. So, Vater, wenn ich es auf meine bescheidene Art und Weise tue, willst du dann diejenigen aufgreifen, die ihre Hände erhoben haben, und auch die, die es nicht getan haben, wenn sie es nötig haben? Nimm sie auf, Herr. Nimm die ganze Welt heraus. Nimm all die Begierden der Welt heraus. Nimm sie von meinen Brüdern, von meinen Schwestern. Nimm sie von mir, Herr. Ich gehöre zu ihnen. Wir sind alle Teil des Tempels Gottes. Und wir erkennen das, unsere Kleinheit, wie klein wir sind. Herr, wie klein und unbedeutend wir sind und wie groß du bist. O Jehova, sei barmherzig mit jenen Sündern. Ich bitte dich für uns alle, Herr. Nimm diese kleine Gruppe und mich heute Morgen. Reinige uns, Herr. Mach uns zu neuen Geschöpfen. Möchtest du das nicht, bitte? In meiner kleinen, bescheidenen Art und Weise bitte ich dich, Vater, im Namen Jesu Christi, dass du sie annimmst. Ich übergebe mich jetzt, Gott. Ich übergebe meine Wege, mein Denken und mein Tun. Möge ich nicht mehr meine Gedanken denken. Möge ich nicht mehr die Wege der Welt gehen. Mögen sie alle gereinigt werden. Möge ich von diesem Tag an nur noch reine, heilige Gedanken haben. Möge mein ganzes Leben seines sein. Sprich durch mich. Und, Herr, ich würde das nicht sagen, wenn du es nicht angeordnet hättest. Du hast angeordnet, dass dein Evangelium gepredigt werden soll durch Menschen. Du könntest dem Wind befehlen, es zu verkünden. Du könntest den Sternen befehlen, es zu verkünden. Du könntest auch den Mond und die Sonne dazu bestimmen, es zu verkünden. Aber du hast die Menschen dazu bestimmt. Er wird es nicht ändern. Du wartest auf die Menschen. Du wartest nicht auf die Sterne, sie gehorchen dir. Die Winde müssen dir gehorchen. Aber Herr, wir Menschen sind nicht gut. Wir gehorchen dir nicht. Herr, vergib doch. Möchtest du nicht? Möchtest du uns nicht verzeihen? Vergib uns, Herr, und mach uns zu Predigern. Jeden von uns, jeden auf seine Weise, jeden in seiner Umgebung, jeden auf seine Weise, wo er das Beste tun kann. Wir vertrauen uns dir jetzt einfach an. Mach uns zu deinen Dienern, zu Predigern des Wortes. In Jesu Namen spreche ich dieses Gebet. Und du hast uns alle gelehrt, dass wir so beten sollen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst es niemals sterben. Amen. Er kümmert sich um dich, er kümmert sich um euch, bei Sonnenschein und im Schatten. Er kümmert sich um euch. Hatte er es nicht ausgedrückt? Jetzt schütteln wir uns gegenseitig die Hände. Bleibt einfach sitzen. Er kümmert sich um. Sagt, Gott segne dich, Pilger. Er kümmert sich um euch durch